Ja, herzlich willkommen zum zweiten Fanclub Mock Draft. Technische Probleme allenthalben, auch wenn dieses Jahr der Draft nicht online stattfindet. Erst einmal ein herzliches Willkommen an alle, die hier teilnehmen. Mein Name ist Micho, ich bin heute der Commissioner. Und ich freue mich, einige Gäste begrüßen zu dürfen. Wir haben fast alle Franchises hier irgendwie mit Experten vertreten und zumindest für einen kürzeren Zeitpunkt, danke an die technischen Schwierigkeiten dafür, begrüße ich ganz besonders Remo von der Footballerei. Hallo.
Hallo.
Darf seine Einschätzung auch immer wieder abgeben.
Sehr gerne.
Und soweit ich weiß, du bist doch Eisenharter Seahawks und Patriots-Fan, richtig?
Ja, ganz genau. Die liebe ich.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt gar nicht hier große Vorgehen schwingen. Jeder kann sich selber vorstellen, wenn er dran ist. Es wird immer dementsprechend so sein, ihr pickt. Ihr habt, danach werden die Division-Rivalen immer ihre Einschätzung aus den Picks abgeben. Ihr dürft eure Picks natürlich auch kurz begründen. Und wir fangen direkt an, denn an eins sind die Jacksonville Jaguars dran. Und ich nehme an, sie picken Zach von Rosenberg von LSU, den Panther. Richtig, Jaguars.
Definitiv, das ist unsere feste Wahl. Ja, der Erste. Ich würde kurz vorstellen, du hast das ja so schön anmoderiert. Ich bin der Flix von der Jax Elite. Wir haben eben auch einen Podcast, waren letztes Jahr schon dabei, freuen uns wieder hier zu sein und brauchen wir nicht lang schnacken, oder? Machen wir unseren Pick.
Pick los.
Na dann, mit dem ersten Pick im NFL Draft 2021. Kelce Priest, die Jaguars nehmen natürlich Quarterback von Clemson, Trevor Lawrence, unser T-Law, wir sind bereit. Boom, Chaka, Mic Drop, in the books. Danke.
What a Schocker, hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Ich dachte, er wird mich krass, ne? Ja. Wer weiß, vielleicht wäre Gardner Minshew, ist Gardner Minshew dann auf dem Trade-Block. Ja, dann fragen wir direkt mal die Titans. Eure Einschätzung dazu, was sagt das? Ihr müsst jetzt demnächst zweimal pro Saison gegen Trevor Lawrence spielen.
Ja, das ist richtig. Also erstmal auch natürlich, was für eine Riesenüberraschung, nicht. Das war natürlich zu erwarten. Sehr viel bleibt mir dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ist nach allgemeinem Konsens, würde ich sagen, der beste Spieler, der aus der Draft-Klasse kommt, auch der beste Quarterback dementsprechend in dieser Draft-Class. Ja, war absolut zu erwarten, dass er jetzt an eins an unsere Division-Rivals in Florida geht. Und sind wir nervös? Ich würde mal sagen, nein. Zumindest was die kommende Saison angeht, hoffen wir erstmal darauf, dass der neue Coach, der neue Staff und der Rookie Quarterback noch nicht direkt loslegen. Ich glaube, die sind besser als letzte Saison. Ist auch nicht so schwer. Aber ich denke, Playoff-Kandidaten sind sie jetzt zumindest im ersten Jahr auch noch nicht, wie es sich entwickelt. Muss man dann schauen letztlich. Ich denke aber, es ist zumindest das Beste, was sie an Quarterback hatten seit lange.
Seit lang, das hört sich ja nett an. Gut, also, erste Pick ist in den Büchern. Der zweite Pick, unsere Freunde von den New York Jets. Die holen sich jetzt aber den Panther, gehe ich von aus. New York Jets, habt ihr euch schon entschieden? Jetzt, wo Trevor Lawrence plötzlich weg ist, aber euer Panther noch an Bord.
Ja, schrecklich, dass er an eins weg ist. Nein. Erstmal hallo. Dominik ist mein Name. Ich bin von der Gangrene Germany. Wir haben auch tolle Podcasts. Ihr könnt bei YouTube mal vorbeischauen. Die Jungs geben sich da echt immer Mühe und machen tolle Videos. Ich pick an zwei. Zach Wilson von BYU ist für mich, er hat mehr Upside, mehr Talent als Justin Fields. Und ja, ich hoffe einfach, dass er einschlägt und wir damit erfolgreich.
Ich bin bekennender Dolphins-Fan. Ich hoffe nicht, dass er einschlägt, aber das sei was anderes. Bills Mafia, David, deine Einschätzung zu Zach Wilson zu den Jets?
Überraschend ist es jetzt nicht. Lawrence ist an eins weg statt dem Panther. Und die Jets haben jetzt einen Quarterback gedraftet ganz früh, den sie jetzt weggegeben haben. Dafür draften sie den nächsten. Wie NFL-fähig der ist, muss man dann gucken. So die Geschichte zeigt, dass diese Quarterbacks aus der Schule nicht immer die besten waren. Wir warten es mal ab. Also noch habe ich da keine Angst.
Okay. Lange Zeit Division Champion immer gewesen, Dynasty geprägt, die New England Patriots. Werden die Jets euch jetzt ablösen, Frank?
So, ich muss kurz mal meinen Text, mein Mikro anmachen. Ich war hier gerade in Trade Talks, von daher habe ich die Frage überhaupt nicht gehört.
Ja, die Frage ist, also die Jets picken tatsächlich Zach Wilson. Lösen sie euch damit jetzt als Dynasty ab?
Auf gar keinen Fall. Das können wir schon mal festhalten. Mehr oder weniger haben die Jets noch jeden Quarterback kaputt gekriegt. Und von daher wollen wir mal gucken. Ich wünsche Zach Wilson, dass es ihm nicht so geht, dass er nicht den Darnold oder die Darnold Road runtergeht. Ich bin aber sehr gespannt, weil im Moment ja hinten dran nichts ist und er mehr oder weniger Week One Starter sein könnte und das würde ihm überhaupt nicht gut tun. Ich wünsche ihm den Mahomes-Weg, dass er im ersten Jahr lernen kann, um sich zu einem Franchise-QB zu entwickeln. So sehe ich eigentlich nur Tränen und Blut.
Wow, ja. Soweit war ja bisher alles relativ wie erwartet. Jetzt dürfen die 49ers mit Frank picken. 49ers, Dankeschön nochmal für die Picks, die ihr uns gegeben habt. Dafür dürft ihr jetzt ein 3 loslegen.
Ja, gerne. Schönen guten Morgen. Ich bin der Frank von den 49ers Germany und vom Niners Huddle. Picks haben wir euch natürlich gerne gegeben. Wir waren sehr überrascht über den Uptrade, haben wir nicht mitgerechnet. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Wir machen aber auch lange Rede, kurzer Sinn. Da wir ja ohnehin von Robert Saleh gewusst haben, dass es Zach Wilson werden wird, geht an 3 zu den 49ers, überraschenderweise Justin Fields, Ohio State, bringt in die Shanahan Offense dann tatsächlich auch mal eine neue Variante, nämlich ein Quarterback, der auch mal laufen kann. Er ist von den Quarterbacks mit Sicherheit der Beste, gerade was die Intermediate und Underneath Zone in der Mitte des Feldes anbelangt. Und da spielt die Shanahan Offense nun einmal immer mit. Außerdem ist er der beste Deep Passer aus dieser Klasse. Dann sind wir mal gespannt, was man da mit den interessanten Wide Receivern alles so anstellen kann.
Okay, dann dürfen wir direkt mal fragen, die Seahawks. Anna, du bist ja, ihr pickt ja dich selber nicht hier ja. in der ersten Runde, aber du darfst mit Sicherheit dazu jetzt sagen, was sagst du dazu? Justin Fields zu den 49ers.
Also ich gehe davon aus, dass er diese Saison nicht direkt starten wird. Von daher würde er sich wahrscheinlich erstmal weiterentwickeln dürfen. Ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und ich denke, die Seahawks werden auch gespannt sein, wenn sie gegen ihn dann mal spielen können. Aber generell war der Pick eigentlich zu erwarten, vor allem nach dem Trade, der da passiert war.
Okay, gut. Von den Cardinals ist im Moment, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade keiner da. Deswegen machen wir direkt weiter mit Pick 4. Die Atlanta Falcons, haben sie den Pick 4 überhaupt noch? Das ist die erste große Frage.
Ja, ist noch da, aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit beim Picken, wenn das in Ordnung ist.
Ja klar, und, du hast noch 2-3 Minuten Zeit immer.
Genau, ich verhandle hier im Hintergrund und
dann wäre die Gelegenheit, jetzt vielleicht schon mal Remo zu fragen. Remo, was sagst du denn bis zu den bisherigen Picks?
Ja, wenig überraschend bislang, aber sehr schön als 49ers-Fan Justin Fields. Bin großer Fan von Justin Fields, bin auch davon überzeugt, dass Justin Fields ein besseres Prospect ist als Zach Wilson, auch wenn die Jets da was anderes erzählt haben. Ist ja immer ein bisschen Verkaufsstrategie auch bei so einem Picks. Justin Fields ist ein prototypischer Quarterback, groß, breit, sieht aus, ist gebaut wie so ein Brick-Shithouse, sagt man schön. Ich weiß auch nicht, warum der fallen sollte und warum an dem rumgemäkelt wird immer. Das Einzige, was man ja hört, ist, er braucht ein bisschen lange, um so durch seine Reads zu gehen. Dann lass den 6 Spiele sitzen auf der Bank und dann in einem Shanahan-System wird er das auch hinkriegen. Also wenn wir tatsächlich Zach Wilson draften sollten, wovon ich mittlerweile auch ausgehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Mac Jones sein wird, dann es würde mich wirklich schockieren, wenn Shanahan und Lynch so weit nach vorne getradet wären für Mac Jones, weil es kommt ja nicht immer nur drauf an, wen du gut findest. Meinetwegen finden sie Jones gut. Aber du musst ja auch gucken, was insgesamt gevalued wird von den anderen. Und wenn niemand so weit vortraden würde für Mac Jones, ist halt, musst du es auch nicht tun. Und dann musst du auch nicht so viel Picks abgeben. Und ich sehe niemanden, der in die Top 5 getradet hätte für Mac Jones. Und dann hätte wahrscheinlich auch, wenn man sicher gehen will, dann redet mit den Dolphins, redet mit den Panthers, was weiß ich. Da hätte es andere Möglichkeiten gegeben, die billiger gewesen wären. Von daher wäre ich da tatsächlich ein bisschen stinkig, wenn es Mac Jones sein sollte. Nicht nur, weil ich glaube, dass Mac Jones nicht gut ist. Das würde ich dann tatsächlich Lynch und Shanahan auch überlassen, zu sehen, wer ins System passt. Aber dann würde ich sagen, dafür haben sie einfach zu viel abgegeben. Und für Justin Fields wäre für mich halt auch einfach der spannendere Quarterback und für die Zukunft, ich würde den gerne in Red and Gold sehen und performen sehen in San Francisco.
Ich wollte gerade sagen, Mac Jones ist ja eigentlich, so heißt es doch immer, der Quarterback der Wahl, vor allem nach diesem blendenden Pro Day. Vielleicht geht er jetzt noch ein 4, Mac Jones. Wie sieht's aus, Falcons? Wie weit sind die Trade-Gespräche vorangeschritten? Könnt ihr schon picken oder könnt ihr irgendwas verkünden?
Ich verhandle noch. Wie lange habe ich noch Zeit?
Da frage ich jetzt mal Rico. Rico, hast du mit auf die Uhr gucken können? Weil du bist ja mein Zeitnehmer.
Ich bin der Zeitnehmer. Dann starte ich jetzt die Stoppe und sage jetzt noch 90 Sekunden.
Perfekt, also noch maximal 90 Sekunden. Jetzt sehe ich gerade eben, wahrscheinlich habe ich das vorhin falsch gesagt, von den Arizona Cardinals ist doch jemand da, wenn ich das richtig sehe. Entschuldigung. Möchtet ihr noch was sagen zu dem Pick der 49ers? Oder habe ich das gerade falsch gesehen, Jakob?
Von den Cardinals ist. Ich wäre auch soweit.
Okay, dann sag Bescheid.
Ja, also trotz aller Verhandlungsversuche hat sich nichts ergeben. Und da es ganz gut in unseren Entwicklungsplan passt fürs Team, picke ich an 4 Trey Lance, QB, North Dakota, Entschuldigung.
Wow, okay. Dann fragen wir doch direkt mal bei den Panthers nach. Was sagt ihr dazu?
Ja, Trey Lance ist natürlich ein echt spannendes Talent, sag ich jetzt mal. Hat ja ein hohes Ceiling, wie viele sagen. Ich bin nicht ganz so ein Fan von ihm. Ich habe noch nicht so die Konstanz in der Präzision gesehen der Pässe, aber mal sehen, wie er sich denn in der NFL entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei den Falcons schnell zum Start kommen wird. Die haben ja, glaube ich, gerade mit Ryans Vertrag umstrukturiert. Ich glaube, es wird gerade in den nächsten beiden Jahren ziemlich schwer, dann auch aus seinem Vertrag rauszukommen. Also es kann schon sein, dass das ähnlich ist, wie wir es jetzt bei den Packers letztes Jahr gesehen haben, dass auch ein Quarterback sehr früh gedraftet wird, aber dass man trotzdem noch auf den alten Veteran erstmal vertraut und dass man dann trotzdem schon mal einen talentierten Quarterback hat, der dann vielleicht die nächsten Jahre dann übernehmen wird.
Dann werde ich direkt mal weiterfragen, wie es aussieht, Pick 5, die Bengals, denn eigentlich hat man gesagt, jetzt wird spannend, jetzt entscheidet sich die Richtung vom Draft. Steven, wie sieht's aus?
Eine wunderschöne gute Tageszeit. Ja, ganz kurz, bin Steven vom German Jungle Podcast. Im Prinzip geht jetzt eigentlich Pick 1 los, kann man so sagen. Wir müssen diesen QB-Trend jetzt leider unterbrechen. Da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir haben jetzt eigentlich die breite Auswahl und es ist auch keine leichte Entscheidung, aber ich denke, der Pick hier wird sein Jamar Chase, Wide Receiver von LSU.
Gut. Steelers, könnt ihr dagegen halten? Könnt ihr Jamar Chase in Schach halten?
Ja, können die Steelers irgendwen in Schach halten, ist die andere Frage. Nee, ich finde den Pick gut. Es gab ja da 3 zur Auswahl, also Sewell, Chase oder Pitts. Und alle 3 haben auf jeden Fall ihren Value für die Bengals. Und da kann man nicht rummeckern. Wie das nächstes Jahr mit Burrow dann aussehen wird, wenn die alte Connection wieder zusammen ist, wird sich natürlich erstmal zeigen müssen, wenn der zurückkommt.
Ravens, habt ihr Angst vor Jamar Chase?
Nein, wenn wir nicht haben, wir haben eh ein starkes Secondary. Von dem her gesehen machen wir keine Gedanken.
Gut, dann sind jetzt meine Dolphins dran in Form von Tobi und ich bin jetzt echt mal gespannt, denn wir hatten schon überlegt, dass das Board anders fällt und haben uns vorher noch nicht mehr absprechen können. Jetzt bin ich mal gespannt, was Tobi macht.
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich werde jetzt nicht so picken, wie ich persönlich das machen würde, sondern so, wie wir drei uns bei der letzten Podcast-Aufnahme, da haben wir schon First Round Mock gemacht, abgesprochen haben. Da hatten wir eine Prioritätenliste. Allerdings muss man dazu sagen, war da Kyle Pitts noch nicht mehr auf dem Board. Also wenn das Board so fällt, bin ich ehrlich gesagt auch sehr gespannt, was die Dolphins machen würden. Ich entscheide mich jetzt, weil wir es so abgesprochen und priorisiert hatten, für Devonta Smith, Wide Receiver, Alabama. Trotz aller Fragezeichen um seine Schmächtigkeit wird er der Offense der Dolphins eine andere Kategorie geben und wird sie deutlich weiter nach vorne bringen. Gerade auch durch die Connection mit Tua.
Dan Green, habt ihr damit gerechnet?
Tatsächlich nicht. Ich habe jetzt gedacht, jetzt fällt Kyle Pitts. Bin eigentlich dann eher glücklich über den Pick, weil ich mir über Pitts mehr Sorgen gemacht hätte. Auch wenn unsere Cornerbacks noch in der Zukunft irgendwann erst gedraftet werden oder unter Vertrag noch aus der Free Agency genommen werden, da sind wir ja ganz schwach leider noch aufgestellt.
Was sagen denn die Patriots zu dem Pick der Dolphins?
Die mussten erst wieder den Knopf finden zum Ton einschalten. Ja, super Pick. Passt auf jeden Fall rein. Brauchen noch Waffen auf Wide Receiver. Also von daher genau der richtige Pick.
Gut. Ich bin damit auch relativ zufrieden. Das möchte ich auch mal so nebenbei erwähnen. Gebe jetzt aber das Wort weiter an die Detroit Lions, die unsere Clock wären.
Ja, ich brauche allerdings auch noch ähnlich wie die Falcons ein paar Minuten, weil wir da im Moment auch noch so ein bisschen am Traden sind. Deswegen noch ganz kurz, bitte.
Kein Problem. Dann frage ich wieder Remo, was du jetzt sagst. Jetzt wird der Draft also langsam spannender.
So wenig überraschend die ersten drei Picks waren, desto überraschender waren die nächsten drei. Also sowohl Trey Lance zu den Falcons habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich dachte auch, aber hatte man ja auch rausgehört, die Falcons wollten raustraden. Ich glaube trotzdem, dass, obwohl ich Trey Lance als Prospect bei den Falcons sensationell fände, weil er da halt Zeit hatte, da mit Ryan zu lernen, die er definitiv, glaube ich, braucht, weil der hat erstens wenig Spiele gehabt, ich glaube 11 Spiele hat er gemacht und hat auch nicht die große Competition jetzt gespielt. Daher ist es bestimmt nicht schlecht, den nochmal sitzen zu lassen. Aber da Kyle Pitts in der Offense mit Ridley und Jones, das wäre schon auch nicht verkehrt gewesen, glaube ich. Dann die Bengals, Jamar Chase, hat mich auch ein bisschen überrascht, weil klar, Chase und Burrow, die Connections, macht schon Sinn, aber wenn man gesehen hat, wie der um sein Leben gerannt ist und hat sich dann verletzt, dann war die Saison aus, wäre ich immer dabei, sofort in die O-Line zu investieren erstmal. Ich weiß, die O-Line-Klasse soll relativ tief sein, aber Wide Receiver in der ersten Runde ist halt ein größeres Glücksspiel auch als die O-Line, die meist trifft. Ich glaube, Sewell oder auch Slater kann man nicht viel falsch machen. Das hätte ich, glaube ich, Burrow an die Seite gestellt. Und Devonta Smith, wenn Kyle Pitts noch da ist, fand ich auch krass. Also, weil ich glaube, Tua könnte so ein Safety Blankets wie Pitts natürlich gut vertragen. Ich mag Tua sehr gerne. Ich hoffe, der kriegt alle Möglichkeiten in Miami, die er braucht. Ich glaube an den Jungen noch. Der kam von einer schweren Verletzung zurück und hat eine, finde ich, ordentliche Saison gespielt. Devonta Smith, ich mag ihn, trotz aller Bedenken wegen seiner Statur, aber mit Kyle Pitts auf dem Board, obwohl Tight Ends in der ersten Runde ja auch so ein Ding ist, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, Daniel Jeremiah hat gesagt, dann schreibt einfach Wide Receiver daneben und dann haben alle ein besseres Gewissen, weil der Typ ist einfach, glaube ich, ein einmaliger Athlet.
Von daher alles spannend. Also es macht alles irgendwie Sinn, aber alles spannend fand ich und hätte ich so nicht gedacht bei allen drei Picks.
Dann gucken wir mal, ob es genauso spannend weitergeht mit den Lions.
Eine Minute, ich sag mal 60 Sekunden noch, ist das okay?
Das muss wieder Zeitnehmer Rico entscheiden.
Ja, 60 Sekunden ab jetzt.
Steve, möchtest du noch kurz was dazu sagen, nochmal deinen Pick ganz kurz begründen nochmal?
Kann ich gerne machen. Ja, es ist keine leichte Entscheidung und es ist, Tight End ist so ein bisschen für mich weg wegen der Positional Value, aber zwischen Sewell und Chase habe ich mich für Chase entschieden aus zwei Gründen. Bei Sewell bin ich nicht hundertprozentig von der Competition überzeugt, einfach von seiner Conference. Und bei Chase hast du einfach mit Burrow schon diese Connection da, die normalerweise ein Quarterback und ein Wide Receiver erstmal finden müssen. Die hast du schon, das ist wahnsinnig viel wert und Chase ist so physikalisch, das ist für mich NFL-ready und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da groß schwer tun wird bei der Umstellung in die Profiliga. Deswegen ist es bei mir Chase geworden und die O-Line-Depth ist, glaube ich, auch gerade in den nächsten Runden tiefer als bei Wide Receiver. Deswegen ist da meine Entscheidung auf Wide Receiver gefallen.
Gut, Rico.
So, die 60 Sekunden sind jetzt aber auch um. Ja.
Ihr seid dran, Lines, oder ich gebe, lass die Panthers in 8 schon picken.
Ja.
Alles. Also, was ist mit dem...
Nee, wir haben, also jetzt der, bitte, falls... Wir haben einen Trade und zwar, ich muss es hier jetzt noch mal alles gut zusammenbekommen, und zwar traden wir mit den Eagles. Die Eagles bekommen unseren 7th-Runden-Pick und wir bekommen dafür den 1st, 3rd und 4th-Pick dieses Jahr. Und den 2nd und 3rd für nächstes Jahr. Falls ich das jetzt falsch wiedergegeben habe, Eagles Germany, bitte
also kurz nicht, Veto einlegen. Nicht den 7th-Runden-Pick, sondern den Pick Nummer 7. Ich glaube, das war gerade ein Versprecher, oder? Ja.
Richtig, richtig, genau, das meinte ich. Es wäre natürlich noch schöner gewesen.
Aber ja, ansonsten korrekt.
Darauf haben sie sich
Eagles angelassen. Eagles sind dann auf dem am Zug.
Ja, das kann ich kurz machen. Der Trade hat natürlich ein Ziel. Hätte nicht gedacht, dass er verfügbar wäre, aber wir nehmen natürlich jetzt Kyle Pitts, Tight End. Ist auch schnell begründet. Wir brauchen ganz dringend Passempfänger. Und wenn er noch verfügbar ist, kann man auch mit den vielen Picks, die wir haben, etwas geben. Auch im nächsten Jahr haben wir ja schon einige und der Preis ist an der Stelle, denke ich, okay. Und ja, Kyle Pitts bei den Eagles. Ich freue mich gerade total. Mega. Geil.
Dann frage ich jetzt mal bei den Giants nach. Kyle Pitts, der zerfetzt doch eure Defense, oder?
Also den Pick für die Eagles finde ich jetzt schon ganz schön. Für die Giants sage ich mal nicht so. Ich hätte nicht gedacht, dass sie hochgehen, weil ich irgendwie gerechnet hätte, dass Pitts vielleicht runterfällt oder das Board runterrutscht. Aber ja, ist halt so. Und Gefahr sehe ich jetzt im ersten Jahr vielleicht noch nicht so. Allein, weil ich den Eagles Quarterback jetzt nicht so für so sehr talentiert halte. Aber man wird es sehen.
Gut, ich weiß nicht, wie viel Zeit unser Experte Remo noch hat. Remo, hast du noch Zeit für 1, 2 Picks?
Ja klar, kurz habe ich noch. Ist jetzt natürlich eine Nummer, aber so wie es begründet wurde von den Eagles, auch verstehe ich es total. Und wenn Pitts fällt, ich hätte sonst auch gedacht, die Lions würden vielleicht Pitts nehmen. Die Lions brauchen quasi gefühlt auf jeder Position irgendwen. Von daher macht meiner Meinung nach total Sinn. Also Pitts ist jetzt, glaube ich, mit Abstand der beste verfügbare Spieler noch. Von daher... go ahead. Ich finde es nicht schlecht. Ich habe jetzt, was dafür abgegeben wurde, nicht mehr ganz mitbekommen, aber es hörte sich einigermaßen okay an, wenn ich das richtig rekapitulieren kann.
Das glaube ich tatsächlich auch. Und dann rufe ich jetzt mal die Panthers, die hier unsere Clock sind. Habt ihr schon einen Pick?
Ja, wir hätten schon einen Pick, aber wir sind gerade auch noch in Trade-Gesprächen. Deswegen brauchen wir auch noch ein bisschen.
Gut, Rico nimmt wieder die Zeit, ne?
Ja, ich nehme die Zeit. Ne? 60 Sekunden noch für Pick Nummer 8. Also wenn ihr traden wollt, dann sputet euch.
Wir waren gerade gesagt, also das Angebot kommt in 30 Sekunden und dann kann ich entweder den Pick eingeben oder es pickt jemand für mich dann.
So viel zum Thema Draft Day. Also ich habe das letztes Jahr schon mitbekommen, das mit den Trades, das ist wirklich verdammt heftig. Wir haben letztes Jahr auch mitbekommen, dass Leute gar nicht mitbekamen, dass sie eigentlich am Pick waren, weil Trade-Gespräche waren. Gut, da haben sie mehrere Teams übernommen. Aber ich merke, auch dieses Jahr geht das schon wieder ganz schön los.
Ja, Draft Day ist real. Ja.
Okay, die Panthers sind jetzt dran. Also es gibt keinen Trade. Und also erstmal hallo von mir auch. Ich bin vom Germ Wyatt, bin Tom. Und ja, begrüße euch alle hier. Danke für die Einladung. Ja, die Panthers an 8. Spannendes Board. Zwei Receiver sind schon vom Board gegangen. Jetzt sind natürlich noch spannende O-Line auf dem Board. Die Panthers entscheiden sich mit dem 8. Pick für den Wide Receiver Jalen Waddle. Bisschen wenig Snaps gehabt die letzten Jahre. Ist aber unglaublich explosiv, auch von der Line of Scrimmage aus. Extrem stark, auch mit dem Ball, richtig hoher Highspeed und gerade in der Offense mit Joe Brady daneben, die von Joe Brady gecallt wird, daneben dann DJ Moore und Robbie Anderson, das ist ein richtig starkes Trio dann und ja, bei Anderson und Moore gehen jetzt ins Vertragsjahr, da jetzt in der Phase jemanden wie Jalen Waddle ins Team zu holen, der wahrscheinlich ein richtig hohes Ceiling hat, natürlich ein bisschen riskanter Pick, aber Das wird sehr spannend sein, wie er sich in dieser Offense entwickeln würde. Von Alabama, Jalen Waddle.
Fragen wir doch erstmal nach bei den Falcons. Was sagt ihr dazu?
Ja, habe ich ehrlich gesagt, so wie das Board jetzt da war, nicht mitgerechnet. Wird unsere Secondary auf jeden Fall vor große Herausforderungen stellen. Ich bin gespannt, wie das nachher funktionieren wird, auch dann mit Sam Darnold zusammen. Also ich glaube aber, alles in allem wäre ein anderer Pick für die Panthers besser gewesen.
Gut, was sagen die Buccaneers?
Hallo erstmal und ich bin da bei Atlanta, ausnahmsweise mal. Ich finde es gut, dass sie ihn gepickt haben und keinen O-Liner, weil Sam Darnold wird dann nicht viel Zeit haben. Und drei gute Receiver hatten sie letztes Jahr auch schon und haben trotzdem mehr Spiele verloren als gewonnen, daher. Ich hätte mit dem O-Liner gerechnet in dem Fall, ja.
Ich freue mich ganz besonders, dass jetzt die Broncos anstatt sind in Form von Tiziana. Tiziana, du darfst dich auch gerne kurz vorstellen und dann sagen, was du pickst.
Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Tiziana. Ich habe einen Podcast gemeinsam mit Anna, die auch heute für die Seahawks vertreten ist, Woman Coverage. Und ich freue mich sehr, für die Broncos heute am Start zu sein. Genau, bisher ist der Draft für mich natürlich nicht so gut gelaufen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass entweder Justin Fields oder Trey Lance noch auf dem Board sind. Aber nun gut, ich muss mit dem arbeiten, was noch da ist und entscheide mich gegen einen QB und für Linebacker Micah Parsons von der Penn State. Da werden wahrscheinlich viele jetzt vielleicht den Kopf schütteln, aber das ist einfach ein Name, der schon sehr oft genannt wurde im Zuge der Berichterstattung. Und er ist einfach ein sehr, sehr starker Spieler für die Defense. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir eigentlich immer eine sehr, sehr gute Defense haben. Unser Head Coach Vic Fangio passt da auch sehr gut dazu. Also ich glaube, die werden sich sehr gut verstehen. Und ja, Micah Parsons ist, glaube ich, einfach eine Wucht in der Defense. 111 Kilo, zuverlässiger Tackler, dynamischem Blitz. Vielseitige Spielweise, super Instinkte und Timing. Also ich glaube, der bringt uns nochmal auf ein ganz neues Level. Und mit nur noch Mac Jones eigentlich in dieser Top-Riege der QBs, für den konnte ich mich nicht so sehr erwärmen. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal eine Saison mit Drew Lock ein.
Okay, Chiefs, jetzt muss Patrick Mahomes aufpassen. Micah Parsons ist ja ein guter Blitzer.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal nochmal einen guten Tag in die Runde. Tiziana hat das bereits bestens erläutert. Mac Jones bin ich auch nicht überzeugt von gewesen. Ich hätte den Pick auch stark kritisiert, wenn er gemacht worden wäre. Wurde aber nicht. Ich denke, Michael Parsons wäre auch meine Ausweichoption gewesen. Entweder das oder Penei Sewell, der auch immer noch auf dem Board ist. Die Stärken wurden bereits super erläutert. Ich habe auch ein paar Bedenken, was ihn angeht, was Michael Parsons angeht. Aber ich denke, in Vic Fangios Händen ist das auf jeden Fall eine Waffe, die Patrick Mahomes weiterhin Probleme machen sollte. Ich kritisiere den Pick nicht großartig. Ich mag ihn tatsächlich sehr.
Gut, und dann fragen wir direkt mal nach bei den Chargers. Was sagt ihr dazu?
Kommt halt drauf an, wie die Character Concerns von Parsons halt ausgehen. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Frage, die dahinter steht. Man hat da bei Penn State ein paar unschöne Sachen gelesen, aber das ist halt total spekulativ. Ich glaube, am Spieler gibt es relativ wenig Zweifel, dass der vermutlich in Top 10 gehen würde, ohne die Bedenken, aber ich glaube, dass der einfach ein sehr, sehr hohes, eine sehr hohe Varianz hat. Wenn ein Team komfortabel ist, dann kann der in Top 7, 8 Picks gehen. Wenn Teams eben nicht komfortabel sind, dann sehe ich den durchaus bis ans Ende der ersten Runde rutschen. Das ist halt eine der Geschichten, die wir mit Sicherheit am Draft Day mit Sicherheit verfolgen werden. Wird spannend werden, dass Denver da Bedarf hat. Finde ich gut. Als Chargers-Fan finde ich persönlich schade, dass sie nicht Jones gepickt hat. Der wäre hier in dem Spot für jedes AFC West Team außer den Chargers ein super Pick gewesen. Rein value-technisch. Aber mit Sicherheit ein guter Spieler. Wenn der so aufgeht, wie er im College gespielt hat, dann haben die Broncos eine Waffe mehr, um das Passing Game der Chargers zu stoppen.
So, die Cowboys, oder der Experte der Cowboys, mussten leider krankheitsbedingt absagen. Deswegen habe ich meine Assistentin Rico mal eben dafür bereitgestellt, den Pick für die Dallas Cowboys zu übernehmen. Er ist ja auch schon eigentlich immer Cowboys-Fan gewesen. Dann, Rico, leg mal los.
Ja, also ich denke, die Cowboys können mit dem aktuellen Verlauf sehr zufrieden sein. Und an der Stelle geht dann der nächste Spieler von Alabama vom Board. Und ja, spannend. Wird es Mac Jones sein? Nein, es wird natürlich nicht Mac Jones sein, sondern Patrick Surtain, der zweite Cornerback von Alabama. Ich denke, da gibt es wenig zu tun. Es ist der beste Cornerback, weil also Caleb Farley hat halt das Problem im Rücken und dementsprechend ist J.C. Horn sich mehr oder weniger hinter Surtain. Von daher ist das, denke ich, ein sehr, sehr guter Pick und gerade wir Dolphins wissen ja, was mit Patrick Surtain konnte, der Vater in seiner Karriere. Und,
Gut, dann dürfen jetzt erstmal die Giants ihren Kommentar dazu abgeben.
Das war wohl einer der mit am wahrscheinlich einfachsten Picks in diesem Draft, würde ich sagen, nach Trevor Lawrence, weil die Cowboys Secondary war so katastrophal letztes Jahr. Also da kann man gar nicht anders vorbeipicken an ihn. Von daher guter Fit für die Cowboys, schlechter Fit wieder für die Giants natürlich, wenn er so einschlägt wie auf dem College natürlich. Von daher leider alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Danke für das Lob.
Die Eagles gerade noch in Trade-Gesprächen sind oder sich gerade noch irgendwie da nicht zu äußern wollen, dann frage ich jetzt...
Doch, können wir. Äußert euch kurz. Ich hab jetzt keinen Aufruf bekommen, aber Top-Pick für die Cowboys. Sehr, sehr guter Pick. Sehe ich gar keine... Kann man auf jeden Fall machen. Wird aber dann auch mit Kyle Pitts ordentlich was zu tun kriegen. Bin ich sehr gespannt drauf. Guter Pick für die Cowboys.
Jetzt haben wir die Top 10 quasi abgeschlossen. Da kann ich jetzt nur schon mal sagen, Remo, unser Experte, muss leider gleich weg, aber er hat die Top 10 mitbekommen und darf seine Einschätzung zu den Top 10 jetzt natürlich auch nochmal loswerden.
Ja, danke dir. Ich muss gleich los, aber dazu nochmal kurz, also Jalen Waddle zu den Panthers, jetzt der letzte Pick, fand ich auch spannend. Ich glaube, Jalen Waddle kann extrem geil funktionieren. Ich weiß nicht, ob er bei den Panthers so funktionieren kann. Sie haben einen Speedstar, haben sie quasi schon. Und ich glaube, es auch da, ich bin überrascht, dass noch keiner von der O-Line weggegangen ist. Sowohl Sewell als auch Slater, wenn man mir im Draftboard in den Top 10, glaube ich. Hätten beide funktioniert auch für die Panthers, glaube ich. Hätte man Darnold auch einen Gefallen mitgetan und McCaffrey sicherlich auch. Aber Jalen Waddle an sich, geiler Spieler. Micah Parsons dann bei den Broncos, auch spannend. Auch da hätte ein O-Liner funktionieren können. Aber Micah
Parsons als Spieler finde ich ihn auch sehr, sehr geil. Und bei den Broncos, wenn man wieder zu den glorreichen Zeiten der Bomben-Defense will, ist das auf jeden Fall ein guter Schritt. Und ich glaube, Patrick Surtain, ich habe gefühlt noch keinen Mock-Draft gesehen, bei dem Patrick Surtain nicht bei den Cowboys landet. Von daher auch klar. Wobei auch da, so wie es gefallen ist, auch da wäre ein O-Liner, glaube ich, möglich gewesen. Insgesamt finde ich am spannendsten tatsächlich, dass kein Team, also kein O-Liner in den Top 10, obwohl in den letzten Jahren ja O-Line immer zumindest im Verhältnis zu anderen Positionen eine sichere Bank ist, dass die producen auch, da gibt es weniger völlige Fehlgriffe gefühlt. Das ist das Spannendste. Und wenn ich das richtig sehe, Parsons und Surtain auch die ersten der Defense, die weggegangen sind. Also wir haben 1 bis 8 Offense und dann 2-mal Defense erst. Ist aber, glaube ich, auch das, was jeder so ein bisschen sieht dieses Jahr, dass in den Top-Picks die Offense halt wesentlich stärker vertreten ist, alleine durch die ganzen Quarterbacks, die vermeintlich früh weggehen und die Wide-Receiver-Klasse, die saustark ist. Und ja, die Defense fällt so ein bisschen ab, auch die Edge-Rusher. Ich bin mal gespannt, wo bei euch die ersten Edge-Rusher rausgehen. Genau. Ansonsten will ich auch noch mal kurz einfach Werbung machen für unseren Mock-Draft, der kurz vorher am Montag, vorher am 26.04. bei der Footballerei um 19 Uhr. Da machen wir auch wieder einen Mock-Draft live mit Trades, mit allem, was dazugehört. Ist immer ein Riesenspaß und hat null Aussagekraft, aber so ist das.
Ihr könnt leider euch dann hier noch ausreichend Tipps holen, wen ihr wann wo picken sollt. Ich sag mal so, ich glaube, wir hatten letztes Jahr genau einen Treffer, nämlich den First Overall, und das war's. Ansonsten ging alles daneben. Remo, vielen, vielen Dank, dass du da warst, auch so kurzfristig. Und
ja, ich spreche euch jetzt
einfach schon mal die Einladung für nächstes Jahr aus.
Vielen Dank.
Bis dann.
Nehme ich gerne an.
So.
Bis dann.
Ciao, ciao. Nachdem jetzt als nächstes die Cowboys gepickt haben, sind als nächstes jetzt die Giants dran. Hätten die Eagles nicht hochgetradet, wäre das jetzt echt so ein Dreierblock gewesen. Aber Emil, ihr dürft.
Da gibt es auch schon wieder den nächsten Trade dieses Mal. Und zwar haben die Giants den Nummer 11 Pick getradet gegen den Nummer 13 Pick und den Pick Nummer 97. Das heißt, jetzt sind die Chargers dran, oder? Genau, die Chargers sind dran jetzt.
Okay, Chargers, dann dürft ihr jetzt loslegen.
Ja, das war, glaube ich, der offensichtliche Move. Hier geht Penei Sewell. Ganz offensichtlich. Ich wäre vielleicht nicht in die, also es gibt ja Diskussionen, ob Sewell irgendwie so der beste Tackle-Prospect der letzten Jahre ist. Ich meine, ich habe ja dank, übrigens, schönen Gruß erstmal in die Runde. Christian, der eine oder andere wird mich vielleicht schon bei der Draft.de oder bei Sport 63 gelesen oder gehört haben. Ich mag ihn sehr, wie gesagt, die Arme sind ein kleiner Konzern, aber der Punkt ist halt, wenn er hier so weit droppt, und Surtain wäre tatsächlich so die andere Option gewesen. Es gibt noch einen anderen Corner mit Farley, der halt sehr gut ist, der aber massive Rückenconcerns hat. Und dafür gebe ich gerne den Compensatory Pick an die Giants ab. Von daher, das sollte nicht das Problem sein. Und es gibt bei den Chargers zwei richtig große Problemstellen. Die eine Problemstelle ist eben Left Tackle und die zweite ist Cornerback. Wenn die Chargers mit Sewell rausgehen, selbst wenn sie noch ein bisschen mehr Kapital investieren müssten, dann wäre ich damit absolut einverstanden, weil der viel, viel Upside hat, der hat noch ein bisschen was zu lernen, so, aber generell, ich hätte niemals gedacht, dass der so tief droppt, also ich war schon sehr begeistert, als ich irgendwie 4 Quarterbacks in den ersten 4 Picks gesehen habe, ich hoffe, dass das real genauso passiert. Parsons sicherlich ein guter Spieler, aber keiner, den die Chargers vermutlich in dem Spot picken würden, von daher auch, dass jemand, der nicht in Frage kommt, und dann war ich schon relativ komfortabel und insofern bin ich sehr froh, dass das geklappt hat. Und ja, hier mit Sewell rauszugehen, weil mit den anderen O-Linern bin ich nicht so komfortabel. Ich mag Slater, ich mag Darius Slater, aber ich mag sie beide nicht zwingend an 13 als Left Tackle. Und mit Sewell bin ich einfach komfortabel, deswegen wäre ich absolut angetan, wenn die Chargers das real hinbekommen würden. Aber da ich weiß, da Tom Telesco nur für Off-Ball-Linebacker in die erste Runde hochtradet, wird das nicht passieren. Aber man kann sich ja zumindest die Hoffnung noch ungefähr 10 Tage erhalten.
Ja, ich lese hier schon gerade starker Pick. Tiziana, bist du derselben Meinung für die Broncos?
Ja, finde ich sehr stark. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, größter Need wäre eigentlich Offensive Tackle. Und von dem her gerade in der Combo auch mit Justin Herbert, den ich auch extrem ja cool finde und wo ich mich schon auf die neue Saison freue. Starkes Team, das die Chargers da gerade aufbauen.
Und die Chiefs? Meint ihr, kommt jetzt noch durch bis zu Justin Herbert?
Mit Sicherheit schaffen wir das auf irgendeine Art und Weise. Muss ja irgendwie. Ich bin tatsächlich ein bisschen mit einem weinenden Auge. Ich habe zumindest gerade eben die Lions, die ja jetzt on the clock sind, angeschrieben, wie es aussieht, ob da was möglich wäre, auch von 31 hochzugehen. Kam leider nicht zustande. Penny Sue hätte ich dann auch gerne auf der linken Seite gehabt. Nun gut, mal schauen, wie das Board weiterhin fällt. Für Justin Herbert auf jeden Fall ein schöner Body zum Protecten. Von daher, great trade, great pick.
Und wenn ich alle Trades jetzt richtig im Kopf habe, sind jetzt die Lions dran, die ja runtergetradet haben? Oder gibt es einen neuen Trade?
Nein, es gibt keinen neuen Trade, genau. Die Lions sind on the clock. Ich habe eben ja schon ein bisschen geredet, aber habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist David. Ich bin vom Rudelgebrüll Podcast der Lions und machen das kurz und knapp. Die Lions werden an Stelle 12 J.C. Horn, Cornerback, South Carolina draften. Cornerback ist eine absolute Need Position für uns und ich sehe es ein bisschen anderes. Ich sehe J.C. Horn vor Patrick Surtain an der Stelle. Er hatte gegen Auburn ein wahnsinnig gutes Spiel. Und ich glaube einfach, dass er der beste Corner in dem Draft ist. Und ich bin froh, dass ich so tief gefallen bin, dass ich durch den Trade und ihn nach da holen konnte.
Okay, J.C. Horn geht zu den Lions. Und dann frage ich direkt mal Philipp von den Bears. Beziehungsweise bevor ich Philipp von den Bears frage, muss ich sagen, Philipp, du musst dich etwas genauer vorstellen, weil du bist, glaube ich, auf Twitter auch als der Draftnerd bekannt und wirst gleich weiter Remo mit der Gesamteinschätzung vertreten.
Ja, das mache ich sehr gerne. Genau, Philipp Forstner, der Draftnerd, so wie Christian hier in der Runde, habe ich mich auch dem Draft sehr verschrien in meiner täglichen Arbeit über American Football. Habe dazu auch ein Sonderheft veröffentlicht vor kurzer Zeit mit 180 Draft-Prospects, die ich auf jeweils der DIN A4-Seite beschrieben habe und zusammengefasst habe. Also wie gesagt, Draft-Nerd ist da tatsächlich Programm, weil ich glaube, dazu muss man auch ein bisschen was an der Waffel haben, um so ein Ding zu schreiben. Und das zu meiner Person erstmal. Den Pick mit J.C. Horn finde ich aus Bears Sicht sehr interessant. Ich habe selber schon mitgefiebert, ob der Herr Sewell denn an 12 noch da ist. Ich vermute, dass der Besitzer der Detroit Lions genauso da gesessen hat gerade und gesagt, nein, das darf nicht wahr sein. Ich glaube, den hätte man ganz gut gebrauchen können. Ich habe in der Vergangenheit gerne zugesehen, wie Jared Goff gegen die Bears Defense gespielt hat und freue mich auch nächstes Jahr darauf. Daran hat sich jetzt zumindest in Runde 1 erstmal nicht viel geändert an der Situation, die Jared Goff in Detroit vorfinden wird. Und J.C. Horn ist definitiv der Beste oder einer der besten Pressman und Zone-Coverage-Cornerbacks, die wir in dieser Draft-Class haben, die vor allem gegen enormes Talent am College gespielt haben und da halt echt immer ihren Mann gestanden haben. Das auf jeden Fall, wenn ich bedenke, wir sind in der Division mit Davante Adams, noch mit Allen Robinson. Da ergibt das definitiv Sinn, an dieser Stelle so einen Cornerback zu holen, der in der Lage ist, wirklich Matchups aus dem Spiel zu nehmen.
Gut, dann darf ich jetzt tatsächlich als nächstes die Vikings zu ihrer Meinung fragen.
Ja, erstmal auch hallo von mir. Ich bin Jonas Sterk von den Minnesota Vikings Fans Germany. Auch wir haben aktuell einen Draft-Podcast laufen über unseren Purple People Talk. Also auch da kann man, wer Lust hat, immer gerne reinhören. Zum Pick selber. Ich hätte Farley noch vor ihm gehabt. Deswegen, also ich bin mal gespannt, wie lange Horn braucht, um sich an das neue Regelwerk in der NFL anzupassen. Das wird halt so ein bisschen das, was bei ihm spannend wird, weil er ist halt ein sehr physischer Corner, hat damit halt auch gewonnen. Das Ding ist aber halt, dass es am College diese 5-Yard-Contact-Window nicht gibt, wo der Cornerback darauf beschränkt ist, nur darin zu bumpen. Und da sehe ich halt bei Horn das große Problem, weil in diesem Fenster zu spielen, das wird halt, glaube ich, eine Umstellung. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da die eine oder andere Illegal-Contact-Strafe geben wird. Aber ansonsten habe ich an dem Spieler nicht viel auszusetzen. Deswegen guter Pick, wichtig für die Lions, weil die Secondary war verdammt schlecht letztes Jahr. Dementsprechend, ja, ich bin gespannt, wie der sich in der NFL macht.
Gut, und die Giants dürfen ja jetzt picken, nachdem sie runtergegangen sind um zwei Plätze. Wie sieht's aus?
Genau, so wie das Draftboard jetzt gefallen ist, nämlich denselben Spieler, den ich an 11e picken wollte, jetzt mit dem Pick 13. Das ist nämlich Offensive Lineman Rashawn Slater, Northwestern. Das war eigentlich so der größte Need, mit dem wir in den Draft reingehen. Daniel Jones beschützen. Und da ist, finde ich, Rashawn Slater so einer mit der Besten. Also kann sofort starten und das vor allem auch auf Guard und Tackle. Sehr athletisch, ein sehr guter Runblocker, auch im Passblocking nicht schlecht. Von daher denke ich, ist der für uns mit das beste Fit.
Gut, was sagen die Eagles dazu?
Ja, Rashawn Slater, sehr vielseitig, wenn ich das richtig interpretiert habe, was über ihn berichtet wurde, kann er in der O-Line fast alles spielen. Also ein absoluter Luxus-Backup, falls er nicht starten muss. So ein Mann im letzten Jahr bei den Eagles wäre unfassbar schön gewesen, als ich sein Profil gelesen habe. Ja, sehr interessanter Pick, sehr guter Pick. Kann man auch an der Stelle machen, definitiv.
Ja, an der Stelle vielleicht noch eine Bemerkung von mir. Ich finde es sehr auffällig, dass gerade auch mit den Trades manche Divisions tatsächlich drei Teams quasi hintereinander stellen. Das haben wir uns nicht so ausgedacht. Das ist tatsächlich so. Die Teams sind also anscheinend auch sehr nahe beieinander. Deswegen sind jetzt die Vikings in Form von Jonas on the clock.
Ja, ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass sich bisher niemand bei mir gemeldet hat bezüglich eines Trades, würde ich jetzt auch direkt picken und die Leute nicht mehr großartig hinhalten, weil ich glaube, nachdem ich das zweimal im Chat geschrieben habe, hätte sich jemand gemeldet, wenn Interesse da wäre. Deswegen picken die Minnesota Vikings an Nummer 14. Jetzt geht's mit den O-Linern weiter. Virginia Tech Offensive Tackle Christian Dorisov.
Gut, dann dürfen als erstes die Lions dazu ihre Einschätzung abgeben.
Bin ich noch laut?
Ja,
sehr gut. Tackle an der Stelle für die Vikings. Es hat ja vorher geheißen, dass eventuell wir auch einen Tackle holen und eventuell, wenn Sewell noch da gewesen wäre, hätte ich mich da auch für Sewell entschieden. Ich denke, für die Vikings ist es natürlich ein guter Pick an der Stelle, auch wenn die beiden besten Tackles an der Stelle schon weg sind, um den Quarterback zu schützen. Ansonsten habe ich eigentlich groß nichts dazu zu sagen.
Gut, die Bears.
Ja, ich finde den Pick sehr stark aus Minnesotas Sicht. Was sie vor allem brauchen, ist ein Starting Left Tackle. Christian Dorisov hat die Erfahrung, hat das über Jahre gezeigt, obwohl damals, als er ins College kam, glaube ich, niemand so recht damit gerechnet hat, dass er sich da überhaupt in einem College-Team so etablieren wird. Hatte ja auch nur von der Virginia Tech eine Anfrage. Von den größeren Colleges, sag ich mal. Und Dorisov, ja, wird sehr früh einsetzbar sein und wird sehr früh eben die Seite zuhalten können. Für mich aus Vikings ist sogar ein besserer Pick, als wenn Rashawn Slater an dieser Stelle noch da gewesen wäre. Ja, das ist in der Division, wie gesagt, ich sehe das aus Bears Sicht und da haben wir natürlich einen enormen Pass Rush. Ist natürlich super wichtig aus Vikings Sicht da was zu tun.
Der nächste Pick interessiert mich natürlich ganz besonders. Ich bin gespannt, ob jetzt mit Pick 15 endlich der erste Panther von Bord geht. Patriots, wie sieht's aus?
Ja, vielleicht ein Carolina Panther, aber sonst nicht. Ja, der Frank hier, Patriots Nation aus Hannover, Mitglied Patriots Fans Germany. Und ich habe intensiv versucht, hochzutraden, um unseren QB-Need zu adressen. Jetzt muss ich noch mal kurz mit Nike Rücksprache halten. Der sitzt hier neben mir, weil Bill ist gerade noch am Telefon. Der spricht mit Nick Saban, der uns einen Quarterback ans Herz legt. Da bin ich froh, dass der so weit gefallen ist. Und deswegen picken die New England Patriots, wir machen es nicht weiter spannend, Mac Jones, Alabama.
Tobi, was sagst du zu dem Pick der Patriots?
Das finde ich super. Also ganz ehrlich, ich habe ja auch ein bisschen Tape gesehen, ich habe mir den Pro Day angeguckt und naja, man kann jetzt mit den ganzen Plattitüden kommen von wegen ja und Bill Belichick kriegt den schon hin und bla bla und macht das schon und er kann ja ein Jahr hinter hier, Dingsbums.
Cam Newton. Ist er
noch mal. Cam Newton, richtig. Er kann ja ein Jahr hinter Cam Newton sitzen und lernen und hat er nicht gesehen, aber er hat gute Anlagen, aber er ist nicht der Prospect bei den Quarterbacks, vor dem ich am meisten Respekt hätte. Also der darf ruhig zu den Patriots gehen, bin ich absolut gut mit. Ich halte den für nicht so stark wie die anderen.
David von den Bills, deine Einschätzung.
Ja. Ach, ja, ich habe damit gerechnet mit diesem Pick. So eine Riesenüberraschung ist es nicht. Die Problematik ist, wenn man sich überlegt, wo Tom Brady mal gedraftet wurde, an welchem Spot. Leider ist das Coaching-Team unter Belichick der Patriots absolut in der Lage, aus dem, ja, den nächsten Tom Brady kann man nicht sagen, das ist übertrieben. Aber einen sehr guten Quarterback zu formen. Ich glaube, genau aus dem Grund hat man auch Cam noch mal vor ein Jahr verpflichtet, damit der halt erstmal wie das Modell Mahomes lernen kann. Der hat sehr gute Ansätze von der Technik, obwohl mir sein Release manchmal nicht gefällt. Der ist ein bisschen hoch. Aber ansonsten ist das natürlich was, wo die Patriots jetzt nicht für die kommende Saison sofort, aber auf lange Sicht schon, denke ich, ihr Quarterback-Problem, was sie im Moment ja haben, lösen können.
Gut, ja, dann muss ich mich jetzt ganz groß entschuldigen. Ich habe vorhin gesagt, die Cardinals wären nicht da, sind sie aber doch. Es tut mir furchtbar leid. Natürlich kriegen die Cardinals jetzt auch länger Zeit, sich auszulassen. Ihr seid on board. Bitteschön, legt los.
Kein Problem, ich hatte mich vorhin verklickt und mich nicht entmüte, deswegen hat man nichts gehört, was ich gesagt habe. Deswegen,
machst du gerne noch Problem. Nachholen?
Ja, ja, ich bin Jakob. Ich komme von Schema FF, beziehungsweise vom Scoutradar. Wir haben letztes Jahr angefangen, eine Datenbank aufzubauen, wo wir viele Prospects scouten, ausführliche Berichte erstellen, ja, und jetzt seit diesem Jahr auch Teamanalysen machen, was so die ganze Pre-Draft und Post-Draft-Geschichte angeht. Also wer da Interesse am Draft allgemein hat, kann gerne mal bei scoutradar.de vorbeigucken. Ja, zu den bisherigen Sachen wurde, glaube ich, schon ausreichend gesagt, vor allem was jetzt auch die 49ers angeht. Justin Fields ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl da und ja, wird das Leben der Cardinals jetzt nicht viel einfacher machen, glaube ich. Ist, glaube ich, ein Upgrade zu Jimmy G, von daher, ja, passt schon aus Sicht der 49ers, glaube ich. Zu meinem eigenen Pick, also meine Prio wäre jetzt hier eigentlich runter zu traden, ist allerdings jetzt an dem Spot nicht so einfach, wie ich finde. Von daher würde ich jetzt selber picken. Für mich ist der größte Need für die Cardinals Cornerback, auch wenn das natürlich schon die beiden Top-Prospects weg sind, beziehungsweise auch JC Horn, den ich gerne gesehen hätte bei den Cardinals. Ich bleibe aber bei der Position und entscheide mich für Greg Newsom als Pick. Ja, ist ein sehr athletischer Corner, der auch den Speed mitbringt, glaube ich. Ich kenne mich jetzt nicht ganz genau so aus mit den Cornerback Prospects, aber es ist einfach die größte Baustelle und gerade Outside Corner haben sie jetzt zwar mit Butler einen ganz guten Ersatz für Patrick Peterson geholt, aber da muss nachgebessert werden. Von daher nehme ich hier den Corner.
Gut, neuer Corner für die Cardinals, 49ers. Eure Einschätzung?
Ja, das ist ein erwarteter Pick an dieser Stelle, Greg Newsom, weil die anderen waren ja nun dann schon weg. Aber ist auch tatsächlich das, was ich an der Stelle genommen hätte. Das Backfield der Cardinals braucht deutlich Verstärkung. Hätten sie auch definitiv mit einem Peterson on board, der in die Jahre gekommen ist, noch gebraucht. Und Malcolm Butler hat ja auch das ein oder andere Injury-Fragezeichen noch hinter sich. Und da sieht es vor allem auch in der Tiefe nicht so gut aus. Greg Newsom, guter Pick, konnte man sich auch immer schön mit anschauen, wenn man sich ohnehin Tape von Northwestern angeschaut hat. Also Rashawn Slater hat man ja hier und da auch beobachtet. Also von daher, guter Pick, der wird auch in das Scheme gut reinpassen.
Hoffen wir es.
Gut, dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir haben jetzt die Hälfte vom Draft rum. Anna kann ihre Einschätzung gleich gerne noch dazu geben, falls sie nochmal neu startet, nochmal reinkommen möchte oder sowas. Liebend gerne. Dann fragen wir jetzt mal unseren Draft-Nerd, was er jetzt zu der ersten Hälfte des Drafts zu sagen hat.
Also zuallererst erstmal Respekt an die Runde. Ich finde, was ich so höre hier von den Picks und was ihr alles so dazu zu sagen habt, jeder scheint hier wirklich sehr gut vor sein Team und auch über die Spieler der Runde 1. Also dafür erstmal Daumen hoch. Und der Quarterback-Run in den Top 4 ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, dass das Teams der späteren Plätze, wie wir gerade auch von den Patriots schon gehört haben, und ich auch, der gleich noch für die Bears pickt, natürlich irgendwo hoffen, dass ein Quarterback mit Upside wie Justin Fields oder Trey Lance so in diese Range Platz 8, 9, 10 irgendwo landet, damit man eventuell entweder mit Denver Broncos tradet oder Denver sich an dieser Stelle selbst den Quarterback nimmt. Da gibt es ja verschiedene Gerüchte aus den Broncos-Kreisen. Tendiere da selbst eher dazu, dass man wohl mit Drew Lock noch weitermachen möchte und eher eine Konkurrenz ihm zur Seite stellen möchte. Dann würde sich an dieser Stelle sogar eher ein Trade anbieten. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was im realen Draft letztendlich passiert, wenn einer dieser Spieler fällt. Wenn nicht, dann passiert genau das, was wir jetzt erlebt haben. Am Ende wird Mac Jones wahrscheinlich aus den Top 10 rausfallen und wird von dem Team genommen, was den größten Insight über Mac Jones halt auch hat. Denn Belichick, Steve Sarkisian, der ehemalige Offensive Coordinator von Alabama, Nick Saban, das ist alles so dieselbe Clique, sag ich mal. Und wenn die an 15 Mac Jones nicht nehmen, dann würde ich aus Bears-Sicht an 20 auch definitiv die Finger von ihm lassen. Dann haben die Patriots auf jeden Fall kein Interesse an einem Quarterback, wo sie sehr viel drüber wissen, mehr als die restlichen Teams. Und dann sollten auch die anderen Teams hellhörig werden. Denn das darf man nicht vergessen, Mac Jones hat im Endeffekt nicht wirklich viel mehr Spiele. Ich glaube, es sind sogar exakt so viele Spiele wie Trey Lance gestartet. Also unterm Strich haben wir da auch kaum Erfahrung, kaum die berühmte Sample Size, wo wir wirklich gucken können, was dieser Quarterback letztlich schon präsentiert hat. Wir haben die Top 3 Wide Receiver, die in den Top 10 gegangen sind. Also das würde ich auch so nehmen. Ich bin sehr überrascht darüber, dass Kyle Pitts nicht der erste Non-Quarterback ist. Habe ich auch in meiner letzten Kolumne geschrieben, die ich jeden Freitag veröffentliche bei Touchdown 24, wo ich gesagt habe, wenn Kyle Pitts nicht der erste Nicht-Quarterback ist, ist es eigentlich ein wasted Pick in meinen Augen. Man muss ihn als Wide Receiver, Schrägstrich Tight End, als absoluten Playmaker sehen, den du vielleicht so in dieser Form alle 10, 15 Jahre mal in der Draftklasse hast. Und wenn du einen, egal wie stark dieser Wide Receiver oder dieser Offensive Tackle ist, den an dieser Stelle einem Kyle Pitts vorziehst, dann hast du in meinen Augen was verkehrt gemacht. Die ersten Cornerbacks sind vom Board. Caleb Farley hat die Verletzungsrisiken mit seinen Rückenbeschwerden, die ihn jetzt aus der ersten Hälfte der ersten Runde rausdroppen lassen. Das könnte tatsächlich auch so halt sehr wahrscheinlich. Wir haben die ersten Offensive Tackle, die sehr, sehr spät in Runde 1 gegangen sind, was letztendlich aber passieren kann, weil wir so eine starke und talentierte Klasse haben und der Unterschied von Sewell zu Slater, Darisaw, auch dann später Jane Mayfield, Walker Little, Leatherwood, nicht so groß ist, als dass man da nicht auch sogar in Runde 2 noch was kriegen kann. Ich verstehe, warum die Teams in den Top 10 sagen, gemach.
Gut, bisher habe ich noch nicht gesehen, ob Anna wieder dazugekommen ist. Falls sie das noch tut, werden wir ihre Stellungnahme definitiv nachholen. Und dementsprechend freue ich mich jetzt, dass zumindest kurzfristig für einen Pick von den Las Vegas Raiders Markus dazu kommen konnte. Markus, hast du dich schon entschieden?
Ja, grüße euch. Daniel heiße ich. Mit Markus konnte ich nichts anfangen.
Ah. Ja, bei mir in der Liste steht Markus, das ist wieder das typische, organisatorisch geht immer mal was daneben, sonst wäre es ja auch kein richtiger Draft.
Richtig. Ich grüße euch erstmal. Hallo. Ja, die Las Vegas Raiders. Ja, da scheiden sich die Geister. Ich gehe davon aus, die Raiders sind ein bisschen, man blickt da nicht momentan nicht ganz so durch. Ich eher auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was braucht man? Braucht man Safety? Braucht man Linebacker? Braucht man Offensive Tackle? Ich lege mich da fest bei unserem Pick und ich sage, wir ziehen von Notre Dame Jeremiah Owusu Karamaya. Das ist mein Tipp für den Pick. Und es könnte natürlich auch passieren, dass wir ein Safety ziehen. Aber ich habe mich jetzt mit diesem Pick erstmal festgelegt. Letzten Endes könnte es auch passieren, dass die Las Vegas Raiders ein Safety ziehen mit den Murray. Das ist so meine Einschätzung. Es ist momentan etwas schwierig, schätze ich mal, weil es nicht so hundertprozentig durchsichtig ist, das Ganze, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich lege mich mit einer Linebacker-Position fest.
Jeremiah Owusu-Koramoa, 17 zu den Las Vegas Raiders. Es fällt mir immer noch schwer, Las Vegas Raiders zu sagen. Schade, er kommt von meinem College Notre Dame. Ich hätte ihn gerne auch bei uns gesehen. Tiziana, deine Einschätzung dazu?
Guter Pick, würde ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall auch gehört, dass es wohl Verstärkung in der Defense geben soll, also Defensive Tackle oder eben D-Line. Von dem her kann ich da jetzt gar nichts bemängeln und glaube, das war der richtige Move.
Gut, was sagen die Chiefs dazu?
Ja, ich finde ihn ein bisschen undersized und sehen eher so, also von der Size her ist er eher so ein Strong Safety, hat auch so ein bisschen Probleme mit Block-Shedding, würde ich spontan sagen. Ich finde den Raiders-Pick auch total schwierig generell zu predicten, das wurde ja auch bereits gesagt, also da ist wirklich alles möglich, von Offensive Tackle, Linebacker, sonst irgendwie sowas. Ich denke, mit dem Pick machst du wenig falsch, die Defense da ein bisschen zu verstärken mit dem Pick, ist auf jeden Fall ein Playmaker, von daher mal gucken.
Okay, jetzt kriege ich so langsam feuchte Hände. Meine Dolphins in Form von Tobi dürfen das zweite Mal picken. Und ich bin mal gespannt, was Tobi jetzt macht.
Erstmal viel Texten, viel Reden und den Zeitnehmer um Zeit bitten.
Rico, wie viel Zeit hat Tobi noch?
Ich denke, wir schlagen jetzt gerade, weil Tobi direkt gesagt hat, dass er doch Zeit braucht, die obligatorischen 2 Minuten auf. Ja. Und hoffen, dass Tobi aus seinem ersten Pick gelernt hat. Ja. Und schauen wir mal, was...
Vielleicht erwische ich den Kyle Pitt Hype Train ja noch vom Draft.
Gut, dann wäre jetzt wieder die Frage, gibt es irgendeine besondere Sache, die man noch erwähnen möchte, wo man bisher sich nicht so äußern konnte? So sprechet jetzt.
Genau. Genau, weil ich habe 7 Spots später. Wir machen natürlich hier nur die erste Runde. Ich denke aber, dass den Spieler, den ich gerne draften wollen würde, auch 7 Plätze später noch zur Verfügung steht. Von daher, ja, ist das der Trade. Und auf der Tight-End-Position können wir so ein Upgrade sehr gut gebrauchen. Und von daher, ich hatte es gestern schon versucht, da war mein Angebot noch zu niedrig. Jetzt haben sie Pits, wir haben noch ein bisschen nachverhandelt und sind dann zu diesem Entschluss gekommen. Dazu, da ich jetzt hier nach dem quasi Kommentar mich dann auslogge, ganz kurz zur Bills Mafia Germany. Uns gibt es seit 4 Jahren. Wir haben mittlerweile auch einen YouTube-Kanal. Die Jets und Dolphins sind da auch schon eingeladen, dass sie bald teilnehmen werden, haben natürlich auch schon zugesagt. Ich durfte ja bei beiden schon öfter zu Gast sein. Dieser YouTube-Kanal Mafia Marcin, Marcin M-A-R-C-I-N. Das sollte man sich mal reinziehen, weil beide Fangruppierungen, also Dolphins und Jets, haben gesagt, das passt genau zu euch, das ist mal ein bisschen was Spezielles. Also dieser Kanal ist genauso verrückt wie die Bills-Mafia.
Wow. Also seid ihr jetzt quasi rausgetradet aus der ersten Runde und dafür sind die Eagles an 30. Ja, gut. Ich hatte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, aber wahrscheinlich werdet ihr den Nachfolger für Josh Allen holen, indem ihr in der zweiten Runde dann Sam Ehlinger pickt. Kurze Frage an der Stelle, weil Tobi wahrscheinlich noch eine Minute braucht. Würde ich gerne die Jets nochmal um ihre Meinung bitten zu diesem Trade.
Ja, moin. Zach Ertz, natürlich super Spieler, ist aus meiner Sicht aber in den letzten zwei Jahren so ein bisschen über seinen Zenit hinausgekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal ein, zwei gute Jahre bei den Bills hat. Wäre dann natürlich eine mega Waffe. Spannender Trade, coole Sache für die Bills. Bin mir aber noch nicht sicher, was aus Zach Ertz wird und ob der nochmal die Qualitäten von vor drei, vier Jahren wieder entfachen kann.
Ja, dann kann die Bills Mafia Germany als letztes dazu sagen, bezüglich wir draften den Nachfolger von Josh Allen. Wir haben ihn doch schon verpflichtet. Wir haben jetzt zwei First-Round-Picks auf Quarterback. Mitch Trubisky ist auch noch da. Trubisky ist ein solider Backup für Josh Allen.
Rico, wie viel Zeit haben die Dolphins noch?
So, Tobi, wenn, dann pick jetzt. Oder gibt es einen Trade der Dolphins?
Ja, wir haben uns nach langen Hin und Her und Diskussionen darauf geeinigt, dass ich die 18 abgebe für den 25. Pick overall für 106, das ist ein Viertrunden-Pick dieses Jahr und einen Viertrunden-Pick nächstes Jahr mit den Jaguars. Wir waren kurz davor und das hat sich jetzt kurzfristig deswegen geklärt. Das wisst ihr ja, ich habe ja einen Crush auf Owusu Koramoa und wäre der an den Raiders vorbeigegangen, hätte ich den Trade nicht gemacht. So sind die Dolphins flexibel und können die Hilfe, die sie noch gebrauchen, auch später holen.
Gut, dann sind die Jaguars jetzt an 18 dran und da die Zeit ja auch bei dem Trade abgelaufen ist, müsst ihr jetzt auch picken.
Ja, das ist ja ganz easy. Wir haben das ja nicht umsonst gemacht. Ich muss noch hinzufügen, weiterer Deal dieses Trades war, dass wir nicht Jock nehmen, denn der Tobi und ich, wir haben beide den absoluten Man-Crush auf den Kerl. Geiler Typ, Glückwunsch da nach Las Vegas, aber wir traden nicht umsonst vor. Wir haben ein dickes Need in unserem Defensive Backfield. Wurde schon genannt, wir picken natürlich Trevon Merrick von der TCU, persönlich ein absoluter My Guy. Der hat ein mega Ceiling, finde ich, Spielverständnis, Instinkt, das ist saugeil. Wer den noch nicht so kennt, Oklahoma ist ein geiles Tape von ihm. Den picken wir, den stopfen wir unsere Safety-Lücke. Der wird unserem neuen DC richtig gut gefallen. Das ist ein Prototype von Buddy. Ich liebe den Kerl, muss ich hier äußern. Meine Jungs von der Jacks Elite, ich habe ja jetzt nochmal die Möglichkeit, auch kurz Werbung zu machen. Wir sind, Teal Talk ist unser Podcast. Wer die Jacks ein bisschen verfolgen will, hört rein. Die wissen, dass es ein My Guy ist. Die haben das abgesegnet hier und deshalb Trevon Merrick nach Duval auf 18. Das war es wert und ich bin mega happy gerade.
Sehr schön. Was sagen die Titans dazu? Uptrade und Pick von Trevon Merrick.
Ja, ich glaube, spontane Reaktion ist cool, dass die Jaguars dann später noch ein bisschen Draft Capital verloren haben, um da hoch zu traden. Aber letztendlich, ich glaube, in dem Spieler, ob ich für ihn hochgegangen wäre, eher nicht. Aber wahrscheinlich einer der besten Safeties im Draft.
Jetzt an 19, wir haben leider niemanden da, der auf dem Washington Football Team da. Allerdings haben wir jemanden, der ersatzweise für das Washington Football Team oder wie ich es gerne sage, die Timos pickt. Und das ist Max. Herzlich willkommen. You are on the clock.
Servus, Max von Schema FF, dem Scoutradar und der Gangrene Germany hier. Ihr habt gehört, ich bin eigentlich Jets-Fan, springe aber hier fürs Washington Football Team ein. Ich habe versucht, so gut es geht, mich vorzubereiten auf diesen Pick. Bin da auch mehrere Optionen durchgegangen. Habe mich dann vor dem Draft, vor der Aufnahme schon auf eine Positionsgruppe festgelegt im Prinzip. Ich würde vielleicht noch kurz erst was zu Schema FF sagen, zum Scoutradar und zu Gangrene haben wir ja schon was gehört. Schema FF, wir machen in der Regular Season und in den Playoffs zweimal wöchentlichen Podcast, montags und freitags, und haben aktuell unsere Aktion Hashtag Spendenmock am Start. Da wäre es ganz cool, wenn ihr mal vorbeischauen würdet, vielleicht auch mitmachen würdet. Würden wir uns sehr freuen, wenn dann eine ordentliche Summe für unseren Zweck Viva Con Aqua zusammenkommt. Aber ihr könnt natürlich auch gerne für einen Zweck eurer Wahl teilnehmen. Das ist gar kein Problem. Zum Pick. ich habe mir gedacht, wir haben jetzt einen Übergangsquarterback in Washington verpflichtet mit Taylor Heinicke, einen, der es in den Playoffs letztes Jahr auch gezeigt hat, dass er einigermaßen was kann. Man hat ja gegen Tampa Bay eigentlich ziemlich ansehnlich verloren, würde ich mal so sagen. Wie aus der AFC East, wir wissen ja auch, dass Ryan Fitzpatrick ein sehr solider Übergangs-Quarterback sein kann und im Falle der Jets eben auch die beste Saison des letzten Jahrzehnts gespielt hat. Da ist man für dieses Jahr auf jeden Fall gut aufgestellt. Dementsprechend fällt meine Wahl jetzt auf die O-Line, weil man befindet sich quasi für Quarterback im Niemandsland und adressiert dann eben für den nächstjährigen Draft eventuell oder für den übernächsten Draft schon mal eine Schutzwahl für denjenigen dann. Und ich entscheide mich an der Stelle für Tevin Jenkins, Offensive Tackle Oklahoma State, variabel einsetzbar, kann Left Tackle spielen, kann Right Tackle spielen. Ich denke, der sollte eine gewisse Varianz in die Line bringen und das sollte dem Football-Team auf jeden Fall helfen.
Ja, jetzt an 20 sind die Chicago Bears dran und falls ich mich etwas anders anhöre als vorhin, das liegt ganz einfach daran, dass bei der Aufnahme die Rechner abgestürzt sind und wir tatsächlich diesen Pick nochmal neu aufnehmen müssen, weswegen vielleicht auch die Expertenmeinungen nicht so kommen, wie ihr das bisher gewohnt seid. Ja, aber dann darf ich die Bears einmal fragen, was ist euer Pick an 20?
Ja, wir sind dran. Wir haben natürlich zugesehen und mitbekommen, dass Justin Fields und Trey Lance leider beide auch sehr früh in unserem Draft gegangen sind und haben uns dann sehr schnell davon verabschiedet, einen Uptrade in Erwägung zu ziehen. Denn für Mac Jones wollten die Chicago Bears das nicht machen. Wir haben uns entschieden, Rashad Bateman, Wide Receiver von den Minnesota Golden Gophers zu nehmen. Relativ simpel, Allen Robinson spielt dieses Jahr unter dem Franchise-Tag. Es ist nicht auszuschließen, dass er sogar noch getradet wird bis Sommer, denn wenn man sich nicht auf einen langfristigen Deal mit ihm einigen kann, dann wird man ihn auch ziehen lassen. Wir haben mit Darnell Mooney auf jeden Fall schon mal einen guten, schnellen Receiver im Kader und benötigen halt einen Nachzügler für Robinson. Das ist Bateman. Bateman ist physisch groß ist sicherlich, ich habe sogar Vergleiche gezogen mit Robinson tatsächlich von seinem Spiel her. Könnte mir also vorstellen, dass die Bears den ziemlich, ziemlich nett finden und der an dieser Stelle dann von uns eben auch geholt wird.
So, gut, dann frage ich da die Vikings zu ihrer Einschätzung.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut dieser Pick gerade ein bisschen weh, weil ich halt neben Vikings auch Gophers-Fan bin und dementsprechend würde ich Bateman sehr, sehr ungern in der NFC North sehen. Dazu kommt halt auch noch, dass ich ihn als Spieler wirklich gut finde. Er ist jetzt eventuell ein bisschen zurückgefallen, eben aufgrund der letzten Saison, wobei man eben dazu sagen muss, dass er letztes Jahr eben physisch nicht ganz auf der Höhe war, weil er halt kurz vor der Saison noch Covid-19 gehabt hat und als Asthmatiker halt auch ein bisschen stärker davon angeschlagen war und wohl auch durchaus Gewicht verloren hat. Dazu kommt noch, dass auch die Rolle von Bateman etwas anders war als in den Jahren davor. 2019 hat Bateman fast ausschließlich außen gespielt, wo ich ihn halt auch einfach sehe. Also er ist halt für mich einfach ein Ex-Receiver, eventuell hier und da mal im Z-Alignment, aber für mich halt einfach kein Slot. Und letztes Jahr hat man Bateman halt in diese Tyler-Johnson-Rolle gezwängt, wo er eben bei den RPOs die ganzen Slot-Slants laufen musste, was halt einfach nicht Batmans Spiel ist. Und deswegen würde ich auch da für die, die sich Batman angucken, auf jeden Fall mehr 2019er Tape gucken. Und insgesamt ist das auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, der hier und da ein paar Drop-Probleme hat. Das sind aber hauptsächlich Concentration-Drops. Das heißt, dass er einfach zu früh den Blick downfield nimmt und dadurch der Drop halt passiert, anstatt dass es halt tatsächlich ein Problem mit den Händen ist. Und das ist halt einfach eine schlechte Angewohnheit, die sich in der NFL deutlich besser lösen lässt als tatsächlich schlechte Hände. Deswegen bin ich auch bei den Dropraten von Bateman nicht so besorgt.
Gut, dann die Lions. Was sagt ihr dazu?
Ja, ich denke, die Bears profitieren da von einer recht tiefen Wide Receiver Klasse dieses Jahr im Draft, nachdem die Top Wide Receiver weg sind. Sind noch einige gute Spieler da an der Stelle. Man hat sich jetzt für Bateman entschieden. Ich denke, das ist eine solide Entscheidung. Terrace Marshall Jr. als ein sehr groß gewachsener Wide Receiver wäre auch noch an Bord gewesen. Oder Kadarius Toney, ein kleinerer Speedy Wide Receiver. Wie gesagt, wenn Allen Robinson, der Detroit Native, eventuell da rausgehen würde, hat er es schon gesagt, wäre es vielleicht da an der Stelle der Nachfolger. Ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch. Die Bears brauchen immer noch einen, der dann den Ball auch zu dem Wide Receiver wirft. Und ob sie den an der Stelle da haben, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ansonsten, ja, hätte ich mir bei den Bears auch eigentlich gut vorstellen können, dass sie mal anklingeln und vielleicht da endlich mal einen Franchise-Quarterback zu holen. Ist nicht passiert, aber mit der Wide-Receiver-Position bedienen sie auf jeden Fall eine Position of Need.
Gut, meine Aufzeichnungen sind jetzt leider etwas unvollständig, denn ich weiß gerade nicht, wer für die Colts pickt. Auf jeden Fall sind die Colts on the clock und ich glaube, Rico hat im Hintergrund das Ganze schon ausgemacht, hoffe ich zumindest. Deswegen lasse ich mich jetzt überraschen. Ihr dürft.
Ich war gar nicht gemutet. Das heißt, man hat die ganze Zeit das Telefon wahrscheinlich gehört. Das tut mir leid. Ich darf tatsächlich jetzt picken und ich war da gerade ein bisschen überrascht, weil ich jetzt nicht genau wusste, wie, wo, was. Aber es ist für mich ein Spieler auf dem Board, den ich viel, 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 viel höher habe als Darboer ist. Ich habe vorhin schon mal über ihn gesprochen, und zwar als ich für die Cowboys gepickt habe, aber ich habe halt als kleines Kind auch in Colts-Bettwäsche geschlafen, das ist ja bekannt, und ich werde an dieser Stelle, dadurch, dass Xavier Rhodes nun einen Jahresvertrag unterschrieben hat und auch schon über 30 ist, Brock Yasin nicht so konstant spielt, wenn ich das jetzt richtig weiß, werde ich mich für einen Cornerback aussprechen. Und er hat zwar Rückenconcerns, für mich aber eigentlich immer noch ein Spieler, wo ich sage, top erste Hälfte des Drafts wäre es für mich kein Wunder, wenn er gehen würde, Caleb Farley, Cornerback von Virginia Tech. Für mich definitiv, wenn er gesund ist, kann er das Niveau von Surtain auf jeden Fall erreichen. Meiner Meinung nach. Das mögen andere dann wieder anders sehen, aber an 21 geht Caleb Farley, Cornerback, zu den Indianapolis Colts.
Und dann frage ich jetzt die Jaguars direkt mal. Jaguars, war das ein guter Pick?
Ja, verurteilen kann man den natürlich nicht, ehrlich gesagt, sagt man ja ungern, aber ich hätte jetzt doch ein bisschen eher mit so einem Quiddy Pay vielleicht gerechnet oder noch einer Waffe für euren QB, denn starke Wide Receiver Class und denke, wäre nicht schlecht. Farley, ein guter Typ, Rücken wird sich zeigen und hat ja jetzt auch dadurch, wie du sagst, die Cornerbacks sind erstmal gesigned, auch noch ein bisschen Zeit, sich da wirklich nach der OP zu erholen, was jetzt hier der Grund einfach ist, warum er fällt. Ne? Also es ist immer die Frage, wie hoch gewichtet man die Injury, und wir haben gesehen, unsere Runde wahrscheinlich doch höher, als man denkt. Sonst wäre er nicht noch da gewesen. Also grundsolider Pick, um es jetzt kurz zu sagen.
Und ich habe dann auch gehört von wegen, dass die Colts das nur gemacht haben, um den Titans weh zu tun. Haben sie das getan?
Ja, absolutes Pokerface-Kommentar. Den Farley wollten wir eh nicht haben, natürlich. nein, natürlich. Hatten wir auch überlegt, ob der zu uns passen würde, ob man dem an 22 vielleicht eine Chance gibt, wenn er so tief fällt durch die Rückenconcerns. Aber nichtsdestotrotz, es ist aber ein Colts, was natürlich den positiven Nebeneffekt hat, dass sie ihre O-Line nicht verstärkt haben. Wir jetzt einen Pass-Rush haben, auch der, dessen Gedanke, dass die Nico Autry jetzt für uns spielt und dann auf euren, ja, sagen wir mal, mittelmäßigen Quarterback losgelassen werden darf. Daher, das ist mein Kommentar dazu. Aber natürlich ein Top-Cornerback, wenn er gesund ist.
Ihr könntet natürlich euren Pass-Rush jetzt noch weiter verbessern, denn ihr seid on the clock. Habt ihr da schon einen Pick oder braucht ihr noch Zeit?
Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Ich sage an der Stelle mal Hallo. In den Kommentaren hat man mich ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich bin der Chris von den German Titans.
Genau, ein Fanclub, den es seit 2018 gibt. Ich bin zusammen mit dem Klaas am Start, auch aus unserem Fanclub, der mich im Hintergrund unterstützt beim Picken sehr, sehr stark. Denn er ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, deshalb bin ich das Sprachrohr. Aber wir bilden hier im Hintergrund so ein bisschen J-Rob-Frable-Dynamik hoffentlich. Und wir hätten deshalb ganz gerne ein bisschen Zeit, weil wir mehrere Spieler im Auge haben, würden uns da gerade kurz drüber austauschen wollen, wenn das okay ist.
Nico, wie viel Zeit gibt's noch?
Ja, wir haben jetzt 2,5 Minuten, dann haben wir eine Runde Uhrzeit.
Gut, und solange das ist, frage ich wieder unseren Draft noch nach seiner weiteren Einschätzung. Es sind 5 Picks seit der letzten Einschätzung vergangen. Wie sieht's aus?
Ja, wir fangen mal mit der 17 direkt an. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass wir Fans machen und die Raiders picken quasi in diesen Fanmocks jedes Jahr einen Linebacker in Runde 1 und dürfen dann jeden Draft wieder zusehen, dass die Raiders keinen Linebacker draften. Ich hoffe wirklich inständig für euch, dass es diesmal endlich der Fall sein wird, zumal JOK gleichzeitig dieser hybride Safety-Linebacker-Playmaker-Spieler ist, den diese Defense auch wunderbar gebrauchen kann, mit Nick Kwiatkowski im Linebacking-Core und mit einer eher 4-3 statt 3-4 Defense passt das, glaube ich, ganz gut, wenn ich so ein Wirbelwind quasi so über das Feld schicke. Vor allem, weil den Raiders einfach auch seit dem Trade von Khalil Mack, sie haben zwar sehr viele Picks dafür bekommen, aber müssen sich die Kritik anhören, dass sie letztendlich keine wirklichen Playmaker für die Defense geholt haben, sondern alles nur ordentliche Starter, gestandene Spieler. Und das könnte sich mit JOK tatsächlich ändern. Ähnlich sehe ich auch Derek, der in dem Moment einfach, ja, Jacksonville auch die Turnover bringen kann. Was nützt ein toller Pass-Rush? Was nützt eine starke Coverage, wenn du letztendlich keine Plays kreieren kannst, um auch mal an den Ball zu kommen, gerade mit einem jungen Quarterback, den du hast? Und da finde ich das aus Jacksonville-Sicht auf jeden Fall ein sinnvoller Pick. Ob man dafür fortradet oder ob man nicht eher sagt, Safety, Playmaker finden wir eventuell auch noch, wenn wir an 25 dran sind, wenn der Merrick weg ist. Ich verstehe aber den Grund, wenn ich sage, ich bin verknallt in diesen Spieler, ich möchte diesen Spieler unbedingt haben, denn wenn man nicht für ihn fortradet, dann ist er vielleicht an 21, 22 weg und spielt niemals für mein Team. Tevin Jenkins, Washington Football Team, ich habe eindeutig andere Offensive Tackle vor ihm. Ich bin überhaupt nicht so überzeugt von ihm, denke, dass er quasi, wie ich über Offensive Line rede, dann fehlt mir dort eindeutig die sichere Beinarbeit. Und er hat zwar ordentlich Core und Kraft im Oberkörper, allerdings ist das für mich immer die solide Grundlage. Und auch andere Offensive Tackle, wir haben schon gesagt, es gibt wenig Busts immer bei den Tackles, die man früh draftet. Aber wenn das mal der Fall war, dann war es eigentlich immer, wenn diese Grundlage, wenn die Footwork noch nicht so gesessen hat und stattdessen halt der Großteil so aus dem Oberkörper über Punches, über Handwork kam. Bei Tristan Wirfs zum Beispiel war es letztes Jahr genau das Gegenteil. Der hatte eine sehr gute Beinarbeit und musste noch im Körper sonst weiter trainieren. Und das hat er natürlich sehr schnell geschafft. So rum ist der Weg auf jeden Fall leichter. Ich finde es natürlich faszinierend, um nochmal kurz als Bears-Fan zu sagen, wenn man sich von Lions- und Vikings-Fans anhören darf, dass man doch die Quarterback-Frage doch endlich mal so adressieren muss. Also ich sag mal, in der Division habe ich vor Jared und Kirk Cousins mit einem Dalton jetzt kein Problem, ins Rennen zu gehen. Das ist bei Rodgers sicherlich ein ganz anderes Thema. Deswegen lassen wir das mal gut sein. Caleb Farley, was ich höre, ist, dass die Teams vor allem von seiner Einstellung, von seiner Art, wie er drauf ist und wie er auch mit seiner Verletzung umgeht, sehr, 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 sehr offen, versucht da nicht zu kaschieren. Das gefällt den Teams sehr gut. Er hat auch alle Medicals rausgegeben und die Teams können sich da sehr gut mit befassen. Und ich denke, gerade in dem Bewusstsein, dass man sehr früh bereits anfängt, dafür zu sorgen, dass so ein Spieler nicht verpulvert wird, gibt es eine sehr gute Möglichkeit, ihn auch in Runde 1 zu draften und ihn regelmäßig
schicken. Dann gibt man ihm halt mal eine, zwei Tage trainingsfrei während der Woche und kann das Ganze kompensieren. Ne?
Gut, Rico, wie viel Zeit haben die Titans noch?
Die Zeit dürfte so langsam ausgelaufen sein. Also.
Gut, dann Titans, ihr dürft.
Wir sind soweit. Also ich mache es offiziell mit dem 22. Pick im zweiten Fanclub Mockdraft 2021. Holen die Tennessee Titans Elijah Moore, Wide Receiver von der Ole Miss. Ganz klar, wir hatten hier mehrere Überlegungen, wir haben mehrere Needs. Cornerback war im Gespräch, Edge auch, wie das Board jetzt gefallen ist. Wir haben noch drei weitere Picks in den Top 100. Gehen davon aus, dass da auf Cornerback und auf Edge noch was Vernünftiges, Gutes zu uns fallen kann bei den späteren Picks. Deshalb hier an der Stelle den Wide Receiver Need angegangen. Wir haben Humphreys verloren, wir haben Corey Davis verloren in der Free Agency. Deshalb auf jeden Fall da Bedarf. Josh Reynolds haben wir dazu geholt. Uns fehlt auf jeden Fall ein ordentlicher Slot-Receiver. Das kann Elijah Moore bestens bedienen zusätzlich. Alter Bekannter von AJ Brown, der auch schon fleißig Werbung für ihn macht. Und wir gehen davon aus, Elijah Moore ein bisschen auf der kleineren Seite mit 5'9", trotzdem immer in der Lage gewesen, auch Contested Catches sich zu behaupten. Ansonsten guter Route Runner, macht gute Separation, hat ein gutes Release und eine seiner großen Stärken ist natürlich Run After Catch. Also kann man schon von ausgehen, den mit AJ Brown zusammen zu paaren. Kann ein sehr dynamisches Duo sein. Würden wir uns drüber freuen.
Jaguars, was sagt ihr zu dem Pick?
Ja, Glückwunsch muss man ja schon sagen. Ein guter Receiver-Typ, der füllt da auch eine Lücke, aber ob er dann wirklich gegen Trevon Merrick eine Chance hat. Das werden wir zweimal im Jahr auf dem Feld sehen. Bin gespannt, du hast es wunderbar begründet, lieber Titans-Kollege, der wird bei euch da passen, der hat sein AJ Brown-Buddy, das wird eine gute Chemistry da aufbauen mit Tannehill und ich hätte auch eher mit Defense gerechnet, muss ich zugeben, so, weil ich glaube, nur ein Buddy-Debris wird euer Pass-Rush-Problem nicht wirklich lösen und schauen wir mal. Ja, und die Edge ist ja auch gut, ne? Du findest schon in der zweiten was, deshalb ist es auch gut, ihn erstmal einzucachen, ne? Also muss man neutral hier sagen heute, oh, mit wenig Hass, aber wir sehen es auf dem Feld dann einfach, ne? Wir haben unser Backfield verstärkt und da passt einfach Mo rein, dass wir den dann nächsten Receiver von euch aus dem Spiel nehmen.
So, ich drücke jetzt an 23 die Daumen, dass jetzt endlich der erste Panther vom Board geht. Die Jets dürfen picken.
Ja, natürlich die Jets immer gleich die Favoriten für so einen dämlichen Pick. Nein, ich habe gerade ordentlich gezittert, als der Name Elijah kam, aber zum Glück war es Elijah Moore und nicht der Spieler, den ich haben wollte. An 23 nehmen wir Elijah Vera Tucker. Ist für mich eher kein Tackle, sondern ein Left Guard. Und wäre natürlich perfekt für unsere O-Line und nicht nochmal den Fehler machen wie bei Sam Darnold, sondern einfach mal die O-Line stärken und ja, Zach Wilson dann auch die Chance geben, hinter dieser O-Line mal ein paar vernünftige Pässe zu werfen. Hat für mich mehrere Gründe. Also ich wollte eigentlich auch gerne einen Cornerback haben. Die sind alle weg. Für Edge Defender wäre es mir jetzt zu früh gewesen, weil ich glaube, ich mit Pick 34 bei diesem Draft noch eine Möglichkeit haben würde, wen zu kriegen. Und deshalb habe ich mich für Elijah Vera Tucker von USC entschieden.
Gut, dann dürfen die Patriots zuallererst einmal diesen Pick kritisieren oder aber loben.
Wir sind natürlich immer nur voll des Lobes und auch zu diesem Pick. Also die O-Line stärken ist immer eine gute Idee und da machen sie auf Guard auf jeden Fall nichts falsch mit dem Kollegen.
Tobi, was sagst du?
Ja, also wir hatten ihn ja Mittwoch in unserem Mockdraft auch zu den Jets gegeben. Er erfüllt ein Need aus. Der Jets-Kollege hat auch super ausgeführt, warum er wohl eher ein Guard ist, als denn, dass man ihn dann als Offensive Tackle sehen kann. Wenn die Jets mit einem neuen QB in die Zukunft gehen wollen, tun sie gut dran, ihn zu beschützen und tun sie auch gut daran, das mit
Vera Tucker zu tun. Ich habe ihn auch klar in der ersten Runde, von daher aus Dolphins-Sicht macht mir das keine Angst, aber es ist ein, das muss man realistisch so sagen, vernünftiger Pick.
Sehr schön, wenn das Lob von den Dolphins kommt, muss das ja wirklich vernünftig sein.
Ja, genau. Gerade was O-Line angeht.
Aber an 24 freue ich mich, die Steelers begrüßen zu dürfen. Ihr seid dran.
Ja, hi, ich bin Markus, bin hier im Namen des Steeler Nation Germany e.V. Uns gibt es jetzt offiziell seit 2019 und wir haben auch einen eigenen Podcast, wo wir unqualifizierte Meinungen über Draft Prospects zurzeit abgeben. Und für den 24. Pick habe ich bei uns die Member im Discord aufgerufen zu voten, was sie denn haben wollen. Und Gott sei Dank ist es kein Running Back geworden. Denn mit dem 24. Pick haben die Member entschieden, dass Center Creed Humphrey nach Pittsburgh kommt.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Was sagen denn die Browns dazu?
Ich war sehr gespannt auf den Pick tatsächlich, weil Pittsburgh ja durchaus, ich will jetzt nicht dieses Wort Rebuild so in den Mund nehmen, weil dafür sind sie einfach immer noch zu stark. Aber man merkt ja schon, dass sich bei denen auch was tut. Ich habe jetzt mit dem O-Liner an der Stelle nicht mehr so gerechnet, weil ja wirklich auch schon echt einiges weggegangen ist. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nur so gesessen. Ich bin immer ein Freund davon, die O-Line zu stärken, auch auf lange Sicht, weil ich bei uns gesehen habe, dass das wirklich was bringt. Und von daher glaube ich, gerade an 24, wenn man auch etwas weiter hinten ist, kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen.
Und die Bengals? Ihr habt ja große Liebe für die Steelers, soweit ich weiß. Gefällt euch der Pick?
Ach, bis vor 2 Minuten war mir der Mann sehr sympathisch. nee, ich finde den Pick leider geil. ja, ist arguably, man kann sehen, dass Creed Humphrey einer der besten Center im Draft ist, vielleicht sogar der beste. Ich mag sein Handplacement, auch generell seine Handtechnik. Da ist er sehr stark. Ich denke, er kann auch problemlos in der NFL direkt starten. Ist vielleicht noch ein bisschen steif, aber das, ja, das wird sich mit der Zeit, denke ich, auch verbessern, wenn er jeden Tag dem Job nachgeht weiterhin. Ja, leider starker Pick und ja, Glückwunsch nach Pittsburgh.
Gut, jetzt schwitzen meine Hände so langsam, denn wieder sind die Dolphins dran und ich, im Gegensatz zu vorhin, sage ich jetzt bitte keinen Panther und bitte auch keinen Running Back. Tobi, ihr dürft.
Ja, ich hatte ja gedacht, dass der erste Running Back an 24 nach Pittsburgh geht. Und die amerikanische Dolphins-Community schreit ja, am besten würden die einen Running Back an 6 nehmen. Also sind zwar nicht die Deutschen, aber die Amerikaner. Ich werde es nicht tun. Was die Dolphins machen werden, ist eventuell oder also wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich von dem, was ich jetzt machen werde. Mein nächster Crush auf dem Board ist nämlich, und den habe ich höher als Zaven Collins von Tulsa zum Beispiel, das wäre jetzt hier eine Option, aber auch als Quitty Pay wäre Janet Phillips, Edge Rusher von Miami tatsächlich sogar. Der hat zwar massive Concerns, was so seine Concussions angeht und hat sich auch ein Jahr dann hat ein Jahr nicht gespielt und aber das, was er spielen kann und das, was er wirklich auch gezeigt hat, er hat ein klares First-Round-Grade aus meiner Sicht. Er könnte nur fallen eben wegen der Concussions. Einer muss ins Risiko gehen und das sollten aus meiner Sicht die Dolphins sein, weil der würde der Front 7 in der Defense etwas geben, was die Dolphins so jetzt nur bedingt haben. Und wie gesagt, das ist für mich eine logische Wahl. Der mag es gern warm, der hat es gern im Süden, dann soll er auch bei den Dolphins bleiben.
Gut, dann darf ich die Jets um ihre Einschätzung bitten.
Ja, wäre für mich vielleicht nicht die erste Wahl gewesen. Bin ich bei ihm so ein bisschen unsicher mit seiner Concussion-Vorgeschichte, dass ich mir Sorgen machen würde, dass bei der nächsten Concussion seine Karriere vielleicht vorbei ist. Und da wären für mich 1, 2, vielleicht sogar 3 Edge-Rusher, die ich noch vorher genommen hätte. Aber ja, soll mir recht sein, will ja den Dolphins auch nicht so viel Chancen geben und dann sollen sie es mal versuchen mit unserer neuen O-Line.
Was sagen die Patriots zu dem Pick?
Ja, die hätten ihn auch nicht so hoch gehabt, aber der sich mit dem Draftpick näher beschäftigt, hat in der Regel auch recht. Wenn ich Edge genommen hätte, hätte ich mich wahrscheinlich für Quiddy Pay entschieden von Michigan, weil es ein cooler Typ ist, aber von Miami nach Miami ist nicht so weit, von daher werden die Finns schon wissen, was sie da tun.
Das will ich schwer hoffen. Wissen, was sie tun, werden jetzt auch die Browns. Seid ihr soweit?
Ich bin tatsächlich soweit. Also ich bin Kevin, ich vertrete heute die German Browns Backers und auch bei uns hat natürlich in der Facebook-Gruppe schon ganz viel Diskussion stattgefunden. Es ist unfassbar schwierig gewesen, sich vorzubereiten, weil es nicht diesen einen großen Need gibt bei uns, was mir oder was uns allen eigentlich klar ist, es kann eigentlich nur in die Defense gehen. Das war letztes Jahr noch die Schwachstelle, die uns wahrscheinlich in Kansas City in den Playoffs auch den Sieg gekostet hat. Es ist davon auszugehen, dass wir wahrscheinlich einfach gucken, was noch da ist und dann den Best Player Available nehmen werden. So habe ich zumindest bis gestern Mittag gedacht. Dann wurde am Abend Defensive Tackle Sheldon Richardson entlassen. Und dann ist nochmal wieder eine ganz neue Diskussion entbrannt. Ich gehe jetzt aber nicht auf Defensive Tackle, sondern gehe tatsächlich auf den Player, der auf meinem Big Board am höchsten steht. Und das ist Azeez Ojulari aus Georgia, Edge Rusher. Ich habe mich jetzt für ihn entschieden, obwohl wir gerade Jadeveon Clowney unter Vertrag genommen haben. Aber sowohl Tech McKinley als auch Clowney sind nur für ein Jahr unter Vertrag. Und ich glaube, auf der Position braucht man auch eine gewisse Tiefe. Denn du hast immer wieder mit Verletzungen zu tun. Miles Garrett hat letztes Jahr auch nicht komplett durchgespielt. Ojulari ist bei mir recht hoch. Er ist erst 20 Jahre alt. Das heißt, er hat auch ein gutes Alter, wo er noch viel dazulernen kann. Hat in zwei Spielzeiten am College insgesamt 14 Sacks geschafft. Sehr gute Zahlen. Er ist schnell, er forciert immer wieder Holding-Penalties, ist ein super Charakter-Captain auch gewesen in seinem Team, immer der zahlenmäßig stärkste Rusher. Wo es noch so einen kleinen Concern gibt, ist die Geschichte, dass er vielleicht eher für eine 3-4-Defense geeignet ist. In Cleveland wird 4-3 gespielt, aber man könnte ihn zur Not auch zum Beispiel noch als Linebacker dann aufstellen. Und ich glaube, dass er auf lange Sicht den Browns viel Freude machen wird.
Gut, dann darf ich da die Ravens um ihre Einschätzung bitten.
Ja, hallo, hier ist der Manuel vom The German Flock Fanclub. Ich bin im Podcast nochmal unterwegs mit dem Nils, der auch eigentlich heute hier normalerweise uns vertreten hätte. Deswegen bin ich leider jetzt nicht so wahnsinnig gut vorbereitet, weil ich habe dann heute Morgen am Frühstückstisch zugesagt, weil er kurzfristig arbeiten musste. So viel schon mal dazu, dass ich nicht ganz so gut vorbereitet bin. Der Pick, also ich finde den Spieler gut. Sehr interessant, aber wie gerade schon gesagt geworden ist, eigentlich ist er für mich auch der typische 3-4-Spieler. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Browns jemand anders nehmen, auch Edge, aber nicht Azeez. Gut, muss man sehen, wie er auf die 4-3 angepasst werden kann. Wie gesagt, er kann hervorragend in die Coverage fallen. Das hat mir gut bei ihm gefallen gehabt. Deswegen, wie gesagt, typischer 3-4 eigentlich, aber why not?
Und die Bengals dürfen auch noch was dazu sagen.
Leider auch. Ich finde es ein starker Pick. Der ist richtig gefährlich über der Edge. Er muss noch ein bisschen mehr dazulernen, weil er verlässt sich ein bisschen sehr auf seine Explosivität und Speed. Da muss er in der NFL auch mehr zeigen, einfach weil sich die Tackle da besser auf ihn einstellen können. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, er hatte mal eine ACL. Ist aber auch schon eine Weile her, dürfte kein Problem sein. Ich würde jetzt gratulieren. Das zeigt uns, wir müssen wahrscheinlich nochmal auf Tackle mal schauen, weil der könnte Probleme bereiten.
Gut, und tatsächlich sind die Ravens auch direkt danach wieder on the clock. Braucht ihr Zeit? Habt ihr schon was? Wie sieht's aus?
Nee, ich brauche da tatsächlich überhaupt keine Zeit. Viele denken ja immer oder glauben, dass die Ravens Wide Receiver mäßig unterwegs sind in der ersten Runde. Das würde ich definitiv ausschlagen, weil wie gesagt, die Besten sind eh schon vom Board an der Position. Wir sind immer gut fürs Zurücktraden. Ein paar Plätze schlage ich jetzt aber auch aus, weil so wie das Board jetzt hier gefallen ist, ist es für mich relativ einfach. Wir haben das größte Need auf Edge. Es ist einfach so, weil wir momentan nur 3 Spieler drauf haben und in der Offseason nicht weiter zum Zug gekommen sind bisher und auch jetzt vor dem Draft wohl keinen mehr verpflichten werden. Deswegen ist es für mich einfach. Ich gehe ganz klar, Quiddy Pay von Michigan ist für mich mit Abstand, oder was hat Abstand, es ist ein wahnsinnig guter Pass-Rusher, noch stärker in der Run-Defense natürlich, ist ein wahnsinniger Athlet, kraftvoll, der kann O-Liner wunderbar schon aufnehmen, auch das und das auch schon in der NFL, weil er einfach unglaublich kräftig ist und stark genug ist, der braucht da nicht jetzt so viel Zeit, so wie jetzt ein, wie ich meine, Aziz Ojalari, der mal noch ein Jahr braucht, um da reinzukommen, hat gute Moves, viele Moves, Speed-Rush, Bull-Rush, alles da, wie gesagt, starker Run-Defender bei uns in der Hybrid-Defense, optimal einsetzbar. Deswegen bin ich da wahnsinnig mit zufrieden mit.
Gut. Die Steelers sind mit dem Pick bestimmt auch zufrieden, oder?
Ja, also ich meine, der Value an 27 oder was war das jetzt? Der ist natürlich auf
27,
ja, der ist natürlich extrem gut auf jeden Fall. Ich kann mich, korrigiert mich, wenn ich mich jetzt irre, aber er ist eher so ein 4-3 Base Scheme Pass Rusher, würde ich sagen. Da muss man halt dann schauen. Aber sonst ja. Also ich hätte jetzt eher einen Receiver gesehen tatsächlich, aber Edge ist auch auf jeden Fall ein Need für die Ravens und ja, solider Spieler.
Und die Browns, wie sehen die Browns das?
Ja, ich habe es schon fast befürchtet, dass es Quiddy Pay wird. Das war für mich zum Beispiel eine ganz, ganz harte Entscheidung, jetzt zwischen Ojalari und Pay zu entscheiden. Ich glaube, das könnte gut passen. Also wenn er für die Ravens an 27 verfügbar ist, dann muss man ihn nehmen. Er kommt von einem tollen College, ist ganz nebenbei auch mein Lieblingscollege, College Football, die Michigan Wolverines. Und der hat super viele Stärken und das ist ein toller Pick, das kann man nicht anders sagen.
Gut, 27 Picks sind rum und ich denke mal, es wird wieder Zeit, den Draftman nach seiner Einschätzung des bisherigen Draftverlaufs zu fragen.
Es juckt mir fast in den Fingern, sehr gerne. Beginnen wir mit Moore, dem nächsten Wide Receiver, der vom Board geht. Sicherlich eine große Überraschung, dass er der nächste Wide Receiver ist, der gehen soll. Die Idee hier bei den Titans einen Slot-Receiver zu etablieren, finde ich sehr gut. Und Elijah Moore ist sicherlich auch einer der besseren Slot-Receiver, die wir in dieser Draft-Klasse haben. Wo ich mich frage, ist allerdings, die Tennessee Titans haben letztes Jahr mit ihrem First-Round-Pick ziemlich daneben gelegen. Das ist, glaube ich, noch höflich ausgedrückt. Und Elijah Moore macht für mich, und ich bin wirklich immer vorsichtig, wenn ich von dieser Seite des Atlantiks irgendwie versuche zu beurteilen. Und ich rede jetzt auch nicht von seiner Aktion, die letztendlich meinem Team im Rivalry-Game den Sieg gekostet hat, als er wie ein pinkelnder Hund gejubelt hat, sondern was mich bei Elijah Moore stört, ist tatsächlich, wenn der Fokus mal nicht auf ihn gerichtet ist, wenn das Spiel nicht in seine Richtung gehen soll, dann wirkt er glatt teilnahmslos und es interessiert ihn eigentlich gar nicht, was der Rest des Teams da veranstaltet. Sei es im Run-Blocking oder auch im Vor-Blocking für seine Mitspieler, nachdem sie den Ball gefangen haben. Da steht er teilweise wirklich 2 Meter neben dem Play und hätte er Hosentaschen, würde er seine Hände da wahrscheinlich reinstecken. Finde ich fatal. Und ist für mich auch einfach ein Thema, wo ich denke, puh, ich würde mir das nochmal gut überlegen, ob ich, nachdem ich letztes Jahr mir bereits so ein Ei ins Nest gelegt habe, ausgerechnet jetzt wieder in Runde 1 auf den Spieler gehen würde, der mir wieder so diese Probleme bereiten könnte. Wenn wir über Lockerroom nämlich sprechen, bin ich in Baltimore ganz weit vorne. Die legen da immer bewusst Wert drauf, haben auch ein sehr gutes Gefüge so im Kader. Und Quiddy Pay ist einfach ein Gewinn für jeden Lockerroom. Was man von dem liest, alleine was der für eine Lebensgeschichte hat, als Flüchtling damals dann in die Vereinigten Staaten gekommen. Mama hat sich für die Jungs geopfert und die haben da wirklich schon ganz schön Streifen mitgemacht. Und er hat es jetzt tatsächlich zu den Profis geschafft, wird auf jeden Fall sehr früh gedraftet werden, auch an dieser Stelle. Und er passt schematisch auf jeden Fall in 3-4 und 4-3. Was Baltimore, denke ich, auch sehr gelegen kommt, weil sie da ja auch sehr hybrid daherkommen, wie Herr Franke gerne sagt, die Blitzpakete, die dort geschnürt werden in Baltimore. Und da gibt es mit Quiddy Pay einfach nochmal wieder mehr Möglichkeiten. Wird nicht jünger, deswegen können sie da können sie da auf jeden Fall von ihm profitieren. Bleiben wir bei den Edge-Defendern. Azeez Ojulari ist für mich ein ganz klarer 3-4 Outside-Linebacker. Kann in diesem System eigentlich nur Sam-Linebacker spielen. Das kann die machen. Sieht man auch, wie die Rams das machen in einer 4-3-Defense mit Leonard Floyd. Denn ein vergleichbarer Spielertyp ist er. Und Azeez Ojulari kommt praktisch auch mit vergleichbarem Talent vom selben College wie Leonard Floyd zu dieser Zeit, als er damals in Chicago in Runde 1 gedraftet wurde. Hier an dieser Stelle gefällt mir der Pick auf jeden Fall besser als in den Top 10 und dafür auch noch vorgetradet zu haben. Aber man muss sich in Cleveland natürlich die Frage stellen, möchte ich einen wirklichen Edge-Rusher verpflichten oder möchte ich mein Linebacking-Core generell aufrüsten? Ist das zweite der Fall, macht man mit der gefährlichsten Off-Ball-Linebacker in einer 4-3-Defense sicherlich nichts verkehrt. Ganz im Gegenteil, will man Ojulari aber häufiger nah an der Line of Scrimmage sehen, dann gehört er in eine 3-4-Defense, ohne Frage. Creed Humphrey, Pittsburgh, holt den besten Center vom Board, ist Need, wird gebraucht und Elijah Vera Tucker ist, diese Diskussion ist, glaube ich, aus seiner Sicht hat er sie schon geklärt. Er hat selber gesagt, er möchte Guard spielen. Er sieht sich eher in der Rangfolge von Quentin Nelson als der nächste große Guard, der in Runde 1 gedraftet wird. So stellt er sich selbstbewusst auch auf und das ist sein großes Vorbild. Also ich sehe nicht, warum man einen Spieler auf Tackle verdonnern sollte in der NFL, wenn er es doch selber gar nicht möchte. Das USC letztes Jahr gemacht hat, ist einfach nachvollziehbar, weil er einfach im Team der beste Offensive Lineman gewesen ist. Und den kann ich dann natürlich schon dahinstellen. In der gute Leute im restlichen Kader und setze einen Spieler so ein, wie er passt. Und da ist er als Left Guard auf jeden Fall am besten aufgehoben.
Jetzt wären dementsprechend die Saints on the clock. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, wer jetzt für die Saints pickt. Ihr dürft euch gerne melden. Los geht's.
Der Tobi war das, glaube ich. Also nicht unser Tobi, sondern Tobi auch von der Bucks-Fan ist, wenn ich das jetzt richtig weiß. Weil ich habe es gerade, wie gesagt, ich habe die Liste nicht. Die Leute melden sich trotzdem bei mir. Dann Tobi, wenn du jetzt gerade Zeit hast, bitte melde dich.
Achso, ich soll jetzt was zu den Saints sagen, oder was wir die nehmen werden.
Das könntest du gerne tun, wenn du möchtest. Ansonsten würde ich eventuell einspringen, weil wir hätten ja sonst keinen.
Du könntest ja auch Konsens machen. Was glaubst du denn? Also bei den Saints ist es ja relativ schwierig, finde ich. Die brauchen einiges, aber ich glaube, die werden Edge bedienen. Wo da ist auch nichts mehr auf dem Board.
Ja, das ist die Frage.
Oder Linebacker jetzt? Xavier Collins bei denen reinstellen?
Ja. Also das wäre tatsächlich mein Pick gewesen jetzt, weil Zaven Collins noch da ist, ist für mich tatsächlich Prospect, was da auch vom Value her sehr, sehr gut passen würde. Das wäre meine Idee gewesen tatsächlich.
Ja, finde ich auch gut. Also als Buccaneers ja nicht, aber für die Saints ist es gut, ja.
Dann machen wir das
doch. Also mit Anstellen auf Linebacker. Collins hat ja auch Cover-Ability, wie man... Ja. gesehen hat, ja, und da könnte der Mario Davis sich dann gegen den Lauf und zum Blitzen eher darauf konzentrieren und Collins die anderen Aufgaben übernehmen. Okay. Das wäre passend. Ja.
Also an 28, Herr Commissioner, die New Orleans Saints picken Zaven Collins, Linebacker von Tulsa.
Entschuldigung wegen der Lautstärke
beim Alles gut, kein Problem.
Super, dann frage ich jetzt dementsprechend die Falcons nach ihrer Meinung dazu.
Also ich glaube, meiner Meinung nach haben die letztes Jahr schon ähnlichen Spieler in Zach Bourne gepickt. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein bisschen doppelt gemoppelt ist. Aber an sich mag ich den Spieler sehr.
Gut, möchten die Panthers auch noch kurz was dazu sagen?
Ja, klassischer Spieler für die Box. Neben Davis, dann wird das ein spannendes Duo sein. Wäre ein spannender Pick. Ich bin nicht ganz so der große Fan. Ich weiß war jetzt nicht so, wie das ist mit dem Tackling bei ihm, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber Ende der ersten Runde kann man auf jeden Fall mal versuchen und bei den Saints, ja, passt das schon.
Gut, dann dürfen jetzt als nächstes die Packers picken.
Ja, die Packers sind gerade noch in Trade Talks, wir brauchen noch ein wenig Zeit.
Gut, derweil würde ich vielleicht einfach mal in die Runde fragen. Man bekommt das hier als Commissioner ja relativ wenig mit. Wie sieht das mit den Trade Talks im Hintergrund aus? Ist das recht fleißig oder ist es da eher ruhig? Wer kann was dazu sagen? So ungefähr sieht es gerade aus.
Die sind alle in Trade Talks, deswegen können sie nicht mit dir reden.
Ja, also ich habe ja jetzt auch schon ein paar Trades gemacht. Jetzt aktuell bin ich in keinem Gespräch, deswegen kann ich was sagen. Aber bisher die Erfahrung sehr wild, deswegen habe ich auch vorhin meinen Einsatz verpasst bei dem Washington Football Team. Tut mir leid nochmal. Aber doch sehr angenehm, sehr interessant und fast schon stressig.
Also stelle ich mir das nämlich
aber
auch
es macht Spaß. Vor. Gerade mit den mit der Runde jetzt hier, man kennt sich ja eigentlich nicht, aber ja, sehr, sehr kompetenter, aber auch angenehmer Haufen. Harte so Verhandlungen,
so aber immer mit Respekt. So ähnlich stelle ich mir das vor, wer jetzt auf dem realen Draft ist. Ich habe das letztes Jahr schon mitbekommen, auch als Commissioner, zwar nur am Rande, aber das ist echt nicht so ohne diese Trade Talks. Und ich kann mir vorstellen, warum es da richtige War Rooms gibt, weil das kann nun mal, bis auf Bill Belichick mit seinem Hund wahrscheinlich, keiner alleine regeln. Oder Frank, wie sieht das da aus? Pickt der Hund auch dieses Jahr? Frank ist wahrscheinlich auch gerade in Trade Talks. Rico, wie lange haben die Packers denn noch Zeit?
Ja, also 45 Sekunden würde ich jetzt noch erst mal anschlagen. Ja, weil dann bräuchten wir zumindest mal eine grobe Entscheidung, wo die Packers hingehen wollen, wer für die Packers wohin gehen will. Ja, ich weiß nicht, wie es
aussieht. Danach dürfen sonst halt die Eagles zuerst picken, weil so ist es ja, glaube ich, auch in der Realität. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal passiert ist, aber es ist, glaube ich, gar nicht so lange, zwei oder drei Jahre, dass ein Team nicht rechtzeitig picken konnte.
Ja, irgendwann war das. Ich weiß es. Aber es ist auch verwunderlich, dass es letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut geklappt hat bei dem Corona Draft, wenn man es so nennen möchte.
Also wir haben ein Ergebnis bei den Trade Talks.
Sehr schön, ihr dürft.
Genau, die Packers traden ihren 29. Pick nach Atlanta für den 36. Pick, den 68. Pick und den 4. Rundenpick in 2022.
Gut, dann sind die Falcons jetzt dran und dürfen auch direkt picken.
Jo, genau, erstmal habe ich beim ersten Pick nicht vergessen vorzustellen. Ich bin Michael von den Atlanta Falcons Germany. Ich versuche seit geraumer Zeit, so seit dem 20. Pick vor diese Edge-Welle zu traden, was aber dann jetzt erst geklappt hat. Und passend zu unserem Developmental Quarterback picken wir uns auch einen etwas rohen Edge-Rusher in Gregory Rousseau von Miami.
Gregory Rousseau geht nach Trade an 29 zu den Falcons. Ja, was sagen denn die Bucks dazu? Genau, die Bucks kochen gerade, dann frage ich erstmal die Panthers dazu.
Ja, also letztes Jahr galt er ja noch als einer der besseren Edge-Rusher, würde ich mal sagen, also vor dem Jahr. Da hat er dann das Opt-out gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich dieser athletische Freak ist, wie er zum Beispiel ein Jason Owe gewesen wäre. Darum, ich weiß nicht, ob das denn schlau ist, dafür jemanden hochzutrainen. Sein Pro-Day war jetzt, glaube ich, gar nicht so geil. Und wir müssen gucken. Also es ist auf jeden Fall ein spannender Edge-Rusher, aber es ist jetzt auch keiner, der so mit einem Elite-Hype herkommt, wie damals jetzt die Top-10-Edge-Rusher der letzten Jahre. Weil einfach, ich glaube, ihm fehlt einfach so ein bisschen die Elite-Athletik. Darum bin ich nicht ganz so ein großer Fan, aber das liegt einfach nur, weil ich den Spieler Rousseau nicht so cool finde, dass ich dafür hochtraden würde. An sich, Edge Rush fehlt den Falcons, glaube ich, schon. Sie hatten ja mal Vic Beasley als auf Edge und dazu noch Tekkurst McKinley. Die hatten dann ein gutes Jahr und seitdem kam da wirklich gar nichts mehr. Seitdem haben die eigentlich nur Grady Jarrett durch die Mitte. Darum brauchen die auf jeden Fall auch Pass Rush. Und ja, darum an sich passt der Spieler da schon rein. Ich würde bloß nicht hochtraden dafür.
Ich frage jetzt tatsächlich nochmal die Bucks, wenn ich das richtig höre. Tobi, bist du soweit mit dem Kochen oder kannst du jetzt noch nichts sagen?
Ja, ich finde es gut, dass Rousseau von Bord ist. Ich persönlich bin kein Rousseau-Fan, kann den Move verstehen. wenn man da, man geht halt auf die athletische Upside. Mir selber zeigt, hat Rousseau zu wenig gezeigt. Erstens hat er ein Jahr nur gespielt, hat auch nur ein Jahr Erfahrung auf Edge, hat dann sogar meistens, ich glaube, die meiste Production in Miami hat er über die Inside gehabt. Ja, und er ist halt extrem roh. Technisch hat er noch nicht viel, aber kann den Move verstehen, wenn du einen Edge brauchst, und den braucht er dann halt unbedingt.
Gut, dann sind jetzt an 30 nach dem Trade die Eagles dran, und da weiß ich ja, dass sie nicht in Trade-Gesprächen sind. Das heißt, sie können jetzt wahrscheinlich direkt picken.
Jawohl, das werden wir auch. Ich hatte in dem wilden Trade-Picker Nummer 7 auch vergessen, mich etwas vorzustellen. Also Carsten von den Eagles Germany. Wir haben keinen oder noch keinen eigenen Podcast, auch keinen, noch keinen eigenen YouTube-Kanal, aber wir reden auch miteinander und hauen uns nicht nur, sind da noch ein bisschen am Aufstellen, aber sind jetzt auch ins Vereinsregister eingetragen und sind da dabei, uns weiter zu professionalisieren und sind durchaus ein netter, interessanter Haufen, entgegen der Vorurteile, die man vielleicht von Eagles-Fans aus Amerika kennt. Mit dem Trade jetzt hier anstelle 30 gehe ich auf einen Spieler, der ja nicht unbedingt in die erste Runde projected ist bei den meisten. Ich gehe auf einen Corner, obwohl die Besten schon weg sind, und zwar auf Asante Samuel Jr., Cornerback. Ist ein sehr wilder Cornerback, der fearless am besten beschrieben wird. Also er geht überall rein, ist sehr hart, ist nicht sehr groß, nicht sehr schwer, aber unglaublich agil. Und ich glaube, dass er neben Darius Slay da einen perfekten Mentor hat, der sehr ähnlich ist und ihn sehr gut ergänzt. Auf Cornerback brauchen die Eagles ganz dringend was, in meinen Augen. Neben Passempfänger der größte Need. Und geschwankt habe ich natürlich nochmal auf, das wäre dann aber nochmal ein Passempfänger gewesen, mit Terrace Marshall Jr. von LSU. Der hätte mir auch gut gefallen. Zwischen den beiden habe ich sehr geschwankt, aber ich gehe jetzt mit dem Cornerback Asante Samuel Jr. Ich habe aber leider sein College vergessen.
Gut, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. An der Stelle möchte ich...
Florida State.
An der Stelle möchte ich erstmal sagen, schon mal, wir machen das ja alle hier in unserer Freizeit. Leider hat nicht immer jeder so viel Zeit aufzunehmen. Da haben wir auch vollkommenes Verständnis für, und auch jeder Hörer, Zuhörer sollte dafür Verständnis haben. Deswegen haben wir jetzt leider keinen Division-Rivalen, der bei den Eagles seinen Kommentar dazu abgibt. Dasselbe haben wir jetzt bei den Chiefs, weil Leute tatsächlich auch gehen mussten. Da bitte ich um Verständnis für. Aber die Chiefs sind jetzt an 31 mit ihrem Pick dran. Könnt ihr picken.
Ja, ich habe zwar gerade noch ein Trade-Angebot reinbekommen, aber ich glaube, ich habe letztes Jahr in dem Mock-Draft nicht gepickt, weil ein gewisser jemand noch einen Running Back picken wollte, um den Commissioner zu trollen. Heute will ich, wie gesagt, unbedingt picken, und ich habe die ganze Zeit schon versucht, hochzutraden, sei es auch für Penei Sewell, der dann so weit gefallen ist. Auf Rashawn Slater habe ich überlegt. Dann ist Vera Tucker noch so weit gefallen, wo ich auch überlegt habe, ob das nicht vielleicht eine Idee wäre. Denn unser Need ist ja offensichtlich mit Offensive Tackle, und ich entscheide mich jetzt auch für den, meiner Meinung nach, den besten Offensive Tackle, der jetzt noch auf dem Board ist. Und das wäre Samuel Cosmi von Texas, Walker Little und Dylan Reddons gefallen mir nicht so, weil die ein bisschen Playing Time weniger haben. Und Brad Veach hat diese Saison gezeigt als GM, dass er Playing Time auf jeden Fall sehr viel Wert entgegensetzt. Von daher denke ich, dass Samuel Cosmi die linke Seite von unserer Line dicht halten kann. Ja.
Gut, auch hier gilt, dass leider die Division-Rivalen schon zu anderen Terminen mussten. Wir machen das ja alles nur nebenbei. Aber das heißt, jetzt ist der letzte Pick dran. 32, der amtierende Champion, die Tampa Bay Buccaneers. Und jetzt geht der Panther, oder?
Nein. Erstmal, hi, stellt mir vor, ich bin der Tobi vom Mike's Emotion Podcast, Buccaneers-Fan seit Ewigkeiten schon. Gut, und kurz und schmerzlos, bei uns gilt Landon Dickerson, Center, Inside Offensive Line, Alabama. Ryan Jensen ist über 30, relativ teuer, verletzungsanfällig, und daher richtiger Move, in die Trenches investieren, ja, dass wir weiterhin da auch stark bleiben.
Auch da frage ich jetzt erst einmal die Panthers um ihre Meinung.
Ja, ob der jetzt wirklich in die erste Runde gehört, weiß jetzt nicht. Er ist jetzt ein Interior O-Liner. Ich glaube, er ist jetzt nicht so speziell, finde ich, wie die Top Interior O-Liner, wie zum Beispiel Vera Tucker, der schon noch kräftiger ein bisschen war. Und erste Runde finde ich vielleicht ein bisschen zu früh, aber wie gesagt, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, wo dann auf einmal ein Spieler ausgefallen ist bei den Buccaneers. Da mussten sie die Interior O-Line umstellen. Auch weil, wie heißt der nochmal, Eli Marpet, wo der ausgefallen ist, da gab es ja auf einmal ganz, ganz große Probleme. Und darum ist es vielleicht auch ganz gut, die Tiefe in dieser Klasse, in dieser Mannschaft, gerade in der Interior O-Line nochmal zu stärken. Und ja, von dem her ist das vollkommen okay.
Gut, die Falcons dürfen den Pick auch noch bewerten.
Ja, da schließe ich mich meinem Vorredner an. Ich glaube, Dickerson hat auch jede Position in der O-Line gespielt am College. Daher auf jeden Fall erstmal ein guter Spieler für die Tiefe. Und ja, bei der Vertragssituation von Jensen, da bin ich jetzt nicht so drin, aber wenn er teuer ist und wenn Dickerson das irgendwann übernehmen kann, ein guter Pick. Und ein guter Typ, glaube ich, auch. Am Pro Day von Mac Jones hat er ja da nur Spirenskis gemacht, irgendwo im Hintergrund. Also kein schlechter Pick für die Bucks.
Gut, wir wären jetzt zwar mit der ersten Runde durch, aber es gibt ja hier die Green Bay Packers, die aus der ersten Runde raus nach unten getradet haben, in die zweite Runde. Was mich noch interessieren würde und wahrscheinlich auch alle Packers-Fans, wohin geht denn jetzt die Richtung für die Packers in der zweiten Runde?
Ich bin Markus von den Packers Germany und weg, die Richtung für die Packers ist relativ klar, Offensive Line, Offensive Tackle. Da ist die Klasse noch relativ tief in dem Bereich. Da würden wir uns sicherlich bedienen. Cornerbacks wäre nur noch einer auf dem Board, der in dem Bereich logisch wäre. Deswegen, da fallen sie raus. Wide Receiver auch schwierig. Dementsprechend würden wir uns da für einen Offensive Tackle entscheiden. Und zwar einen von denen, der noch da ist. Vermutlich Brady Christensen wäre da einer, der sehr hoch im Kurs ist. Dylan Radunz. Das wären so die zwei Namen. Samuel Cosmi noch, genau, den darf man nicht vergessen. Also einen von den dreien, den will wir uns. Okay, genau. Auch kurz zu vorstellen, Packers Germany, der Verein, der wurde jetzt gegründet. Falls ihr da Interesse dran habt, schaut auf unserer Website vorbei. Wir sind natürlich auch auf allen Social Media Kanälen auch vertreten.
Gut, zum Abschluss dieser ersten Runde darf ich jetzt aber nochmal den Draft-Nerd bitten, vielleicht die letzten paar Picks zu beurteilen und insgesamt zu beurteilen, ist der Draft so gefallen, wie man damit rechnet? Was war die größte Überraschung für ihn?
Ja und nein, ist natürlich das Fazit. Also wir haben auf jeden Fall zum Schluss noch Positionen bedient, die ich so auch in der zweiten Hälfte des Drafts sehe, gerade dass die Edge Rusher am Ende nochmal ordentlich aufkamen, hat mir doch sehr gefallen, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Top-Athleten, die wir da haben, einfach in Runde 2 fallen. Da werden Teams auf das Upside setzen, gerade auf der Position, wo es einfach noch wichtiger ist, einen besonderen Spieler zu haben, denn konstant für Druck zu sorgen auf die Pocket ist einfach nochmal eine besondere Herausforderung. Und wenn ich da Spieler sehe wie Jalen Phillips, hätten sie das mit den Gehirnerschütterungen nicht eventuell Top-10-Draftees wären, dass darauf dann gesetzt wird. Ähnlich sehe ich das auch bei Gregory Rousseau. Wir haben die Situation zwar, dass er ein Jahr gar nicht gespielt hat, die Position auch gerade erst lernt, vorher noch ganz woanders gespielt hat. Und wir haben halt nur ein Jahr Tape. Dafür ist das aber übertrieben souverän, was dieser Spieler in diesem Jahr bereits gezeigt hat. Für einen Spieler, der die Position noch wirklich in den Grundzügen lernt. Also schon allein mit der Dominanz, die er da gehabt hat, lässt sich ja was machen. Und das Upside ist einfach so enorm, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie dieser Spieler aus Runde 1 rausfällt. Schauen wir uns die Offensive Tackle an. Auch bei Samuel Cosmi habe ich was zu kritisieren. Auch da haben wir wieder den Fall, so Footwork Stelle könnte dann tatsächlich zu Problemen führen. Das sind halt so die klassischen Spieler, die am Ende, wo es am Ende nicht ausgeht. Ich rühme mich auch damit als jemand, der die Position selber spielen gelernt hat und sich auch im Coaching-Bereich sehr intensiv damit beschäftigt hat, dass ich bei vielen zwar oft daneben liege, aber bei den Offensive Linemen doch auch den einen oder anderen Bust in den letzten Jahren bereits entlarvt habe vor dem Draft und auch Spieler relativ früh ausmachen konnte. Landon Dickerson ist so einer, ein sehr, sehr starker Guard, hat dominiert bei Alabama, vor allem wenn man bedenkt, dass sein Nebenmann mit Deonte Brown jetzt allmählich die Boards so weit gefallen ist, dass er praktisch nicht mehr draftable ist. Und wenn man bedenkt, dass er halt die Unterstützung fehlte ihm dort halt auch innen und er hat trotzdem so dominant gespielt, spricht einfach dafür, dass man mit Landon Dickerson da ein Talent holt, was ich sofort einsetzen kann, was mir sofort die nötige Sicherheit und Stabilität bringt. Und das ist ja gerade bei den Teams, die da ganz hinten dran sind, die also die Champions beziehungsweise die Teams bilden, die am Ende wieder um den Titel mitspielen wollen, enorm wichtig, dass sie die wenigen Needs, die sie haben, dann aber auch so besetzen, dass sie da kein Loch haben während der Saison. Und Landon Dickerson füllt das mit seinem enormen Körper auf jeden Fall aus. Was natürlich sehr überrascht im Draft ist, und ich weiß, das ist klar, in einem Fan-Mock-Draft und gerade in der deutschen Footballer-Szene ist es natürlich auch nicht gerade beliebt, einen Running Back in Runde 1 zu draften. Dafür gibt es auch viele Argumente. Ich würde aber hier an dieser Stelle mit jedem in dieser Runde eine Wette eingehen, dass das nicht passieren wird. Also Harris oder Travis Etienne oder wer auch immer sein wird, vermutlich eher Najee Harris, aber ich würde darauf wetten tatsächlich, dass ein Running Back auf jeden Fall in Runde 1 gedraftet wird. Dieselbe Wette gehe ich auch bei den Defensive Tacklen. Wir haben eine unterdurchschnittliche Klasse von der Qualität her. Wir haben ein paar underrated Prospects in den späten Runden. Aber ich gehe davon aus, dass wir Christian Barmore wesentlich früher hören, wahrscheinlich sogar schon in der ersten Hälfte des Drafts. Spätestens dann auch, wenn Teams wie die Cleveland Browns an der Reihe sind, weil ich sehe da einfach nach ihm nicht mehr viel kommen. Und Christian Barmore hat zwar nicht den Hype wie letztes Jahr die beiden besten Defensive Tackle und hat wahrscheinlich auch nicht die Qualität, aber letzten Endes musst du dieses Need bedienen, weil du eine Möglichkeit dazu bekommst. Und Barmore wird wahrscheinlich von dieser schwachen Draft-Klasse profitieren und seinen ersten Gehaltscheck höher dotiert bekommen, als er das eigentlich verdient hätte wahrscheinlich von der Qualität her.
Gut, das war jetzt der Draft. Erst einmal möchte ich an alle Teilnehmer ein großes Dankeschön schicken. Hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder machen können. Ein besonderer Dank geht natürlich an unseren Special Guest Remo und den Draft Nerd, die hier immer ihre Einschätzung gegeben haben. Ein Sonderdank auch an meinen Assistentin Rico, der mir im Hintergrund den Rücken freigehalten hat. Und auch an Frank von den 49ers, der uns auf der technischen Seite dieses Jahr den Arsch gerettet hat.
Und, weil ich es bei der richtigen Aufnahme noch vergessen habe, und das tut mir sehr leid, noch ein großes Dankeschön an Tobi, der im Vorfeld die ganze Organisation übernommen hat und dafür gesorgt hat, dass hier fast alle Franchises vorhanden sind.
An alle Hörer möchte ich nur sagen, unterstützt eure Podcasts, unterstützt eure Fanclubs, wie auch immer, durch Patreon, durch Likes, durch Abos, durch positive Reviews. Das hilft allen und denkt immer dran, Football is Family. Und wir hören uns alle demnächst wieder.